Guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen im Kepler Salon. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer letzten Veranstaltung dieses Quartals. Wie Sie sehen, gibt es schon die neuen Plakate für das zweite Quartal. Das ist heute unser Abschluss, der auch sehr erfolgreich war. Wir hatten bisher über fast 2300 Besucher. Mit Ihnen steigt diese Zahl nochmal. Und ist für uns ein großer Erfolg gewesen. Mein Name ist Silvia Keller, ich bin die Projektleiterin des Kepler Salons und begrüße sehr herzlich. Mein Gast des heutigen Abends ist Sam Auinger, ein Künstler, der in Linz geboren ist, also ein Sohn der Stadt. Sam Auinger lebt seit den 90er Jahren in Berlin. Seit den frühen 80er Jahren beschäftigt er sich mit Komposition, Computermusik, Sounddesign und Psychoakustik. Hat gemeinsam mit Bruce Odland 1989 O&A gegründet, arbeitet anlässlich eines Stipendiums des DARDs 1997, hat er gemeinsam mit Rupert Huber die Gruppe Berliner Theorie gegründet und arbeitet auch immer wieder mit dem Bassisten und Komponisten Hannes Strobel zusammen unter dem Label Tamtam. Daneben arbeitet er auch mit der Choreografin Marguerite Donlon, die jetzt gerade eine Premiere gefeiert haben in Saarbrücken am Samstag, die anscheinend sehr erfolgreich ist. Und ich habe es nur gehört, ich war nicht dabei. Zusammen mit Dietmar Offenhuber und Hannes Strobel haben sie 2005 die Künstlergruppe Stadtmusik gegründet. Und seit dem Wintersemester 2008 ist Sam Auinger Gastprofessor für experimentelle Klanggestaltung im Masterstudiengang Sound Studies an der UdK in Berlin. Das heutige Thema ist Hören, nicht hören. Und das stellt auch gleich, also Sie können vielleicht kurz vorweg noch, wir werden das im Gespräch über diesen Titel Hören, nicht hören, über Raum, über Klang im Raum und so weiter sprechen. Und wenn Sie eine Frage haben, dann würde ich Sie bitten, kurz aufzuzeigen, und meine Kollegen hinten werden Ihnen ein Mikrofon geben, weil wie gesagt, wir nehmen das alles auf und würden auch gerne Ihre Fragen mit aufnehmen. Und ich würde Sie bitten, kurz abzuwarten, das wird dann verteilt und Sie können jederzeit, also wir beginnen jetzt das Gespräch, aber Sie können jederzeit einsteigen, wenn Sie eine Frage haben und einfach mitmachen. Willkommen, Sam Auinger, vielleicht kurz. Der Titel Hören, nicht hören, das ist ja eigentlich schon so ein Vorwegnahme auch deiner Arbeit, mit der du immer wieder umgehst. Wie ist deine Geschichte, wie kamst du zu dem Punkt, so zu arbeiten, wie du eben arbeitest? Und wie ist deine eigene Geschichte dorthin, zu dem Punkt von heute?
Ja, dass ich natürlich schon ein bisschen älter bin, ist es natürlich eine längere Geschichte. Aber sie hat sehr viel mit Linz zu tun. Ich bin im näheren Umfeld von Linz aufgewachsen, in einer mehr bäuerlichen Umgebung. Habe dann das Stiftgymnasium in Steyr besucht. Und bin dann eigentlich künstlerisch, sage ich mal, so sozialisiert worden in dieser damals Linzer Rock-Punk-Szene mit der aufkommenden Stadtwerkstatt. Aber was eigentlich das wirklich Wesentliche war, würde ich sagen, in meinem Werdegang, war, dass eigentlich ja damals 1979 das Festival Ars Electronica gegründet worden ist. Und wir, die Menschen von hier, eigentlich an der wenigen waren, die sehr, sehr schnell mitbekommen haben, was vielleicht Medienkunst bedeutet, was überhaupt Medien bedeuten. Und damit eigentlich mit unglaublich viel spannende Dinge, die damals nur Sensationen waren, die heute jeder Österreicher auf seinem Handy zur Verfügung hat, von Anfang an mit konfrontiert war und auch mit einem sehr anderen Ort von Kunstbegriff eigentlich konfrontiert worden bin, wo man wirklich Menschen nennen muss wie Lauritz Ortner oder Leute, die da in der Stadt gewirkt haben und überhaupt das ganze Klima in der Stadtwerkstatt damals. Ich bin ziemlich bald Ende der 70er Jahre auf ein Buch gestoßen von William Burroughs, so ein ganz kleines Büchel, das nennen sie Elektronische Revolution. Und in diesem Buch geht es unter anderem um diese Geschichte, dass er in New York mit einem Aufnahmegerät in Cafés oder in Bars rumgehängt ist und immer wenn das genervt hat, was irgendwelche Menschen sagen, hat das aufgenommen, hat er das im Raum wieder zurückgespielt. Und das hat unglaubliche Effekte produziert. Das heißt, das war einfach das Aufgenommene, das wieder zurückgespielt in den Raum, war eigentlich, ja, hat einfach, würde man sagen, so das gewohnte Umgebungsbild eines Lokals oder Cafés einmal sehr zerstört und er ist meistens rausgeschmissen worden. Aber das, was eigentlich das Interessante oder Wichtige war, war das, dass man sozusagen in dieser Zeit, Ende der 70er Jahre, hat es einfach schon Künstler gegeben wie Max Newhouse, der gerade vor kurzem leider verstorben ist. Und auch in unserer ganzen Musikgeschichte, der modernen Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts, hat es einfach viele Dinge gegeben, die sich eigentlich mit Klang als künstlerischem Material sehr zu beschäftigen angefangen haben. Man muss aber ehrlicherweise sicher zugeben, dass da unglaubliche Impulse von der visuellen Kunst eigentlich gekommen sind. Und dann ein anderer glücklicher Umstand war auch noch das, dass in Österreich auch heute schon pensionierte, unglaublich verdienstvolle Kulturfrau des Radios gegeben hat, die Heidi Grundmann, die auch Ende der 70er Jahre eine Sendung, Anfang 80er eigentlich eine Sendung gegründet hat, die hat sie Kunstradio genannt. Und die hat eigentlich versucht, das Medium Radio mit allen Orten von interessierten jungen Künstlern Österreichs und auch international, ja, im wahrsten Sinne des Wortes zu erforschen. Und auch Leute wie Gerfried Stocker, sage ich mal, die wir heute von der AS kennen, kommen irgendwie aus diesem Umfeld. Und ich war damals mit einem Kollegen, der heute hier ist, Werner Pfeffer, wir haben damals eine Künstlergruppe gegründet, jetzt ist WAP genannt, haben auch damals in diesem Umfeld Kunstradio zum ersten Mal die Möglichkeit gehabt, unsere kleine Linzer Gedanken zum Thema Kleinkunst, Radiokunst dort zum ersten Mal zu veröffentlichen und aber auch, was viel wesentlicher war, eigentlich in einen internationalen Diskurs integriert zu werden und das aber mit anderen Menschen zu tun zu bekommen und eigentlich dieses Thema sozusagen sich übend zu erforschen.
Bei dem Thema geht es ja auch immer sehr stark Klang in unserem Leben. Also wie verändert der Klang im Raum das Leben? Wie verändert es dein Leben oder wie sehr wirkt Klang auf den Menschen eigentlich? Verändert es Stimmungen? Was bewirkt er eigentlich?
Ja, ich meine, diese Geschichte war natürlich am Anfang, zumindest mir, in keinster Weise so extrem bewusst. Natürlich, ich kann mich selbst erinnern, ich habe als kleines Kind in Florian Osterfestakte im Stift miterlebt, wo einfach die Menschen von der Musik und von dem ganzen Zeremonium einfach derartig überwältigt waren, dass ich einfach wirklich das miterlebt habe, wo Leute in der Kirche zum Heulen angefangen haben, weil das einfach so großartig war. Heute weiß ich natürlich, dass in einem sakralen Raum einfach sowas gibt, sowas wie musikalische Akustik. Das heißt, bestimmte Musiken, bestimmte Dinge brauchen einfach einen bestimmten Raumklang, damit sie überhaupt für uns übertragbar oder richtig empfunden werden können. Und das war mir natürlich damals in diesem Zusammenhang überhaupt nicht so klar. Nur es war immer schon so, dass, was mir dann im Nachhinein von Großmutter oder Eltern und sonstigen Leuten erzählt worden ist, Klang oder laut sein, mit irgendwo wo draufschlagen und schauen, ob es da Echo gibt oder sowas, das war immer schon irgendwie interessant,
sage ich mal. Du bist ja ins Mozarteum gegangen, weil du meinst, also du, ich habe nochmal gehört, du hast irgendwie die Bands verlassen, in denen du in Linz warst, und ans Mozarteum bist du gegangen, weil du mehr erfahren wolltest, weil du sagst, dieses Blabla reicht dir nicht aus, du willst mehr wissen. Was war denn das, auf was warst du auf der Suche, oder was ist das, was du vielleicht auch sogar gefunden hast?
Naja, ich war mit dem Werner Pfeffer, wir haben damals nach meiner Bandzeit haben wir eine Geschichte gegründet miteinander, die sich, wie gesagt, ZWAP genannt hat. Der Werner war stadtbekannter Songwriter und Dichter. Ich habe am Schluss in die Band irgendwie Saxophon gespielt und aus der gemeinsamen Liebe zu Dichter wie Ernst Jandl und so weiter haben wir eigentlich damals ein Programm gegründet, das sich Poesie und Saxophon genannt hat. Und mit diesem Programm sind wir, glaube ich, 1981 in Amerika auf Tour gewesen, durch Verbindungen von Goethe-Institut und sonstige, und sind unter anderem auch durch dieses Programm nach San Francisco gekommen, haben dort in der Spaghetti Factory auf dem American Poetry Festival ein Konzert gespielt und haben Leute von Stanford kennengelernt und haben dort dann eigentlich mitbekommen, dass die einzige Universität, wo man sozusagen damals in Österreich sich mit Computermusik beschäftigen konnte, das hat uns beide interessiert, weil also eine unserer Gemeinsamkeiten und Lieben war die Mathematik, dass man das am Mozarteum in Salzburg machen kann. Die haben eine Kooperation mit Stanford damals gehabt. Und das war noch die Zeit vor Heimcomputer. Die ersten Sachen, die man dort gemacht hat, die haben nur auf so Lochstreifenkarten gemacht. Sie haben dort da 50 Sekunden Stück gemacht und der Rechner hat 17 Stunden dafür gerechnet. Und nach 17 Stunden konnten sie anhören, wie die Glocke über vier Lautsprecher bing, bing macht, sag ich jetzt mal. Das war sozusagen diese Anfangszeit. Aber was natürlich so spannend an dem Ganzen war, war natürlich dieser dieser grundsätzliche Gedanke, dass jeder, der sich irgendwie mit Mathematik und der ganzen digitalen Idee beschäftigt hat, war eigentlich schon sehr, sehr schnell klar, dass in dem Moment, wo es uns wirklich gelingt, alle unsere akustischen oder bildlichen Informationen in Nullen und Eins umzuwandeln und wir sowohl Maschinen haben, die schnell genug werden, sind und die Speichermöglichkeit dazu, wird sie einfach mal alles auf diesem Medium mal abspielen. Und natürlich auch in dem Umfeld hier von der Ars Electronica, wo wir auf der einen Seite auch noch so Dinge miterleben durften, wie das erste Saxophon, da ist halt wichtig, was man drauf spielt, das ist einmal eine Sensation sozusagen, diese ersten Maschinen, die da ausgestattet worden sind. Aber da als Elektroniker, wo die Künstler selber nur mit Lötkolben und Kabel auf der Bühne waren, war eigentlich ziemlich egal, was die gemacht haben. Es war einfach eine Sensation, dass so eine Maschine am Flötenklang machen kann oder sowas. Aber es war einfach Leute, die sich für diese Dinge interessiert und für die war das einfach sehr, sehr schnell klar, dass in diese Richtung gehen wird und Leute oder Menschen hier, die Raumschiffe Enterprise und diese Dinge noch selbst in jungen Jahren miterlebt haben, die müssen ja sicher zugeben, dass in manchen Handys heute mehr Überraschung steckt, als wo wir damals im Fernsehen darüber gestaunt haben. Das heißt, diese ganze Geschichte hat uns ja derartig überrollt und ist derartig durch uns durchgegangen. Und das hat man natürlich an einem Platz wie Linz hier sicher zumindest, man hat es riechen können, sage ich jetzt einmal. Man hat auch irgendwie Leute kennengelernt, man mitkriegt, wie das irgendwie passiert. Und von daher, glaube ich, ist es auch kein Wunder, dass doch viele Leute aus dieser Stadt oder aus diesem Umfeld rausgekommen sind, die sich eigentlich mit diesen Medien und diesen Dingen einfach beschäftigen.
87 war dann so ein Jahr, wenn ich richtig liege, wo du Bruce Odland kennengelernt hast, wo sich etwas verändert oder wo Fragen aufgetaucht sind in deinem persönlichen Schaffen, die zwei Punkte aufgenommen haben, oder? Also diese Hearing Perspective und diese Alphabet of Sound, die in der Zusammenarbeit mit Bruce Odland plötzlich
Es hat beides irgendwie nochmal, möchte nur ein Jahr vorher zurückgehen. Wir haben damals die Möglichkeit bekommen, 1986 bei der AS Arbeit zu machen. Die hat sich genannt Musik in 1000 Informationen. Und der Werner und ich würde sich vielleicht nur erinnern, wir waren einmal so eingeladen auf so einen jungen österreichischen Gewerkschaftstag, wo wir irgendwie versucht haben, 86 so mit einer kleinen flammenden Rede im Jägermeierhof irgendwie die Gewerkschaft darauf hinzuweisen, dass es wirklich wichtig ist, dass vielleicht das eine Chance wäre, von der Bildung her von Anfang an in dieses Medium mit einzusteigen, Computer, worauf uns dann die Eltern hier irgendwie wohlwollend auf die Schulter geklopft haben, gesagt, bei jeder Mode darf man aber nicht mit und so. Ja, das war es in dieser Geschichte. Und damals haben wir eigentlich 86 bei der ASPAM-Projekt versucht, wieder durch Hilfe von unglaublich vielen Menschen, ich glaube, einige sind heute anwesend, damals darzustellen, dass man eigentlich alles, was man medial irgendwie und performance-technisch machen möchte, mit Kaufhauscomputer machen kann. Das heißt, die einzigen, die 86 wirklich auf dieses neue Geschichte Computer so richtig aufgesprungen sind, waren eigentlich die Kids, die Kinder, die Jugendlichen. Einer unserer Mitstreiter damals, Gerald Schalek, war gerade 15 oder 16 Jahre alt. Es hat überall haben sie kleine Computerclubs gegründet. Und wir haben damals bei der AS 86 ein Projekt gemacht, das hat sich genannt Musik in 1000 Informationen, wo wir für ein Roboterpalett über die ganzen Grafiken, über die ganze Steuerung, einfach alles mit Spielzeugcomputern gemacht haben. Und dieses Projekt ist damals dem Gottfried Hattinger aufgefallen, der dann in diesen Jahren dann als nächster die AS Electronica programmiert hat und 87 war dann bei der AS Electronica das Thema unter anderem Soundinstallation, Klangkunst. Und der Gottfried Hattinger hat damals noch diese wunderbare Idee gehabt, was man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann. Künstler sind 14 Tage, drei Wochen vorher in die Stadt gekommen und haben ihre Arbeiten hier gebaut in der Stadt. Und weil er eigentlich aus seinem Ort für Kulturverständnis immer haben wollte, dass die lokale Szene so viel wie möglich von diesen Dingen profitiert, hat er sozusagen lokale Künstler, ausländischen Künstlern so als Assistenten beigestellt. Und Peter Weibel war damals derjenige, der das Programm eigentlich zusammengestellt hat. Der Gottfried hat das da in Linz, glaube ich, mehr oder minder dann umgesetzt. Und der hat in Amerika damals unter anderem den Bruce Odland eingeladen, eine Arbeit zu machen hier. Und wir haben damals dieses Riverworks gemacht. Und das Tolle für mich an dieser Arbeit war eigentlich das, dass ich eigentlich als Assistent angefangen habe, aber am Schluss ein Partner war. Das heißt, dem hat es so viel Spaß gemacht, mit mir das irgendwie zu machen, dass er am Schluss dann gesagt hat, das ist unsere Arbeit. Und um was ist es eigentlich irgendwie darum gegangen? Was wir versucht haben, bei dieser Arbeit zu machen, war eigentlich diesen domestizierten Fluss Donau in irgendeiner Art und Weise wieder ins Spiel zu bringen. Und ich weiß nicht, ob sich jemand nur an diese Ars Electronica erinnern kann. Optisch war sicher eines der herausragendsten, nicht nur klanglichen Objekte, war von Paul Panhäusen, war so ein riesengroßes Stahlseil, wo diese Tanzschule früher war, wo jetzt das Lentos ist. Das war dort irgendwie aufgestellt und dann hat es im Prinzip in diesem ganzen Donaupark sozusagen eine Installation nach der anderen gegeben. Das, was wir gemacht haben, wir haben einfach Elektro-Gitarren, verschiedenste Dinge in die Donau reingehängt, haben über Wassermikrofonen und Kontaktmikrofonen die Strömung irgendwie abgenommen, haben diese Instrumente gestimmt und haben sie über selbstgebaute Lautsprecher wieder in Ufernähe diesen Klang wieder zurückgespielt. Es war insofern in mehrerer Hinsicht ein tolles Projekt für uns, weil wir haben unglaublich viele Fische kennengelernt, weil im Untertitel hat das Kasten Fishing for Sounds. Jetzt sind da irrsinnig viele Fische gekommen und wollten wissen, was wir da machen. Und sind dann auch sehr oft zu guten Fischessen eingeladen worden. Aber das, was eigentlich damals für mich ein unglaublicher Schritt war in der Richtung, war einfach das, wie sehr man eigentlich mit dem, dass man sozusagen mit einem Interface, sprich diese Gitarre, die in der Donau hängt, die einfach auf einmal aber trotzdem diesen scheinbar stillen Fluss auf einmal spürbar macht, wie sehr eigentlich da das Medium Klang ein Vermittler im öffentlichen Raum sein konnte. Und was natürlich auch noch ganz wichtig war, war das, dass man sozusagen mit wieder einfach mit dem, wie man jetzt musikalisch über das denkt und wie man überhaupt Klang auch im öffentlichen Raum jemanden anderen präsentiert, eigentlich unglaublich viel Kommunikation auslösen konnte. Und auf das, was die Silvia eigentlich anspricht, lange Rede, kurzer Sinn, war eigentlich das, dass in dieser Arbeit, in diesen zwei Wochen, wo uns wir damals kennengelernt haben und gearbeitet haben, wir festgestellt haben, dass es eigentlich zwei Themen gibt, die uns beide beschäftigen. Einerseits, was wir genannt haben, das Alphabet of Sounds, das heißt, wir haben uns beide unabhängig voneinander die Frage gestellt, gibt es Klänge auf der Welt, die kulturell übergreifend sind? Gibt es Klänge, die jetzt jemanden in China genauso was sagen wie mir da in Linz oder in Südamerika? Das ist mal die eine Geschichte. Und die zweite war die, dass man natürlich, wenn man sich intensiv mit Klang und Musik beschäftigt, sich natürlich auch wünscht, immer mehr, dass es sozusagen mehr Beziehung zu dem Thema gibt und überhaupt sowas wie eine hörende Sicht auf die Dinge, Sicht unter Anführungszeichen. Und haben dann diese Fragestellung einfach sozusagen Klang mehr in den Vordergrund, überhaupt in jeder Richtung, in unserem Denken, in unserer Arbeit zu rücken. Das haben wir dann einfach Hearing Perspective genannt. Und wenn Sie sich wirklich mit Hören beschäftigen, dann kommen Sie wirklich sehr schnell oft drauf, dass einfach die akustische Information, die einfach irgendeine Umgebung oder sonst was oder Situation hat, vielleicht total was anderes erzählt wie eine visuelle Information. Und da sehe ich genau um diesen Schnitt, um diese Schnittfläche geht zwischen was erzählt man der Klang und was erzählt man sozusagen das, was mein Auge sieht.
Und was erzählt der Klang?
Ja, ich meine, das, was natürlich einmal ganz schnell einmal auffällt, ist das, dass natürlich, ganz blöd gesagt, Sie können nicht schnell hören, Sie können nicht schneller hören. Ja? Ich meine, ich bin immer fasziniert, wenn ich irgendeinen Ausstellungskurator zuschaue, wie schnell der durch Slides durchgehen kann. Der kann sich 200 Bilder in, sage ich jetzt nochmal, in 15 Minuten anschauen. Und wirklich als Profi qualitative Aussagen darüber machen, was für Bilder sind gut und was für sind nicht gut. Sie können ihn aber nicht in 15 Minuten drei Beethoven-Fassungen anhören, der neunten. Da brauchen Sie einfach länger Zeit dazu. Das ist einmal die eine Geschichte, dass man einfach sich in einem anderen Raum Zeitkriterien bewegt. Und das, was natürlich dann viel wesentlicher eigentlich nur wird, ist, dass desto mehr man sich damit auseinandersetzt, desto mehr stellt man natürlich auch fest, wie sehr eigentlich die Beziehung Klang das Atmosphärische mitprägt. Weil einfach die, wenn wir es jetzt mal ganz sehr vereinfachen, so die dritte Hörkompetenz, die wir haben, ist eigentlich unser Raumsinn. Und der Raumsinn ist deswegen so extrem unterbewusst, weil wir ja nicht nur mit den Ohren hören, wir hören einfach mit dem ganzen Körper. Sie kennen das sicher, Sie stehen irgendwo neben einem LKW oder Sie sind bei einem Konzert und da ist ein intensiver Bass eingestellt, der den ganzen Körper vibriert. Oder ich kann mich noch gut erinnern, früher diese alten Fernseher, die haben diesen 10 Kilohertz Ton gehabt, da hat man immer das Gefühl, das sitzt dann da oben auf der Schädeldecke. Und diese Sachen, die, das heißt, wir sind einfach als ein Ganze und wir sind ein membranisches Wesen und Klang ist halt nichts anderes im Prinzip wie auf der einen Seite für unsere Ohren bewegte Luft und auf der anderen Seite ist es einfach Vibration von Material, jede Art von Materialität. Und wir sind einfach Klang extrem ausgesetzt und das sind unglaublich viele Informationen. Und das hat natürlich jetzt schon damit was zu tun, wie weit man jetzt sozusagen sich selber dorthin erzogen hat oder erzogen wurde oder in einer Kultur lebt, die einen Wert auf das legt, dass man sozusagen für einen Raum und für einen Raumklang oder für überhaupt eine Situation, zum Beispiel das ist jetzt durch Sie herinnen, ist der Raum jetzt, Sie sagen jetzt das super Dämpfungsmaterial, ist jetzt dieser Raum eigentlich akustisch sehr, sehr perfekt worden. Das heißt, das ist jetzt keine große Schwierigkeit. Ein deutscher Tonmeister würde sagen, für Sprache eine erstklassige Hörsamkeit. Das heißt, hier kann die Sprache einfach, ohne dass man jetzt großartig anstrengen muss, kann mich, glaube ich, jeder im Raum einfach gut verstehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Raum sein würde, der jetzt kein Dämpfungsmaterial, nur harter Boden, harte Wände, sehr viele Schulfoyers sind zum Beispiel so gebaut, wo sich alles unglaublich reflektiert, unglaublich lange Haltzeit, dann würden Sie in so einer Dimension von Raum zum Beispiel Vokal und Konsonanten so zum Verschieben anfangen, dass wir sie in der hinteren Reihe einfach nicht mehr verstehen können. Weil einfach sozusagen der Raum so mitspielt, dass man das einfach nicht mehr, diese akustische Information einfach nicht mehr richtig mitkriegt und so ein Raum hätte dann eine schlechte Hörsamkeit.
Und gibt es so etwas, wo sich der Wissenschaftsschatz über Akustik, also wie ist die der historische Rückblick auf diesen Wissenschaft, den wir mitnehmen, um zu verstehen, wie eigentlich Klang im Raum funktioniert. Wann hat er sich verändert oder wann hat sich etwas massiv verändert in unserer Entwicklung durch Erfindungen und dergleichen?
Ich glaube, da muss man, glaube ich, schon, das muss man, glaube ich, in ein paar Stufen machen. Ich meine, wir haben ja heute sozusagen, wir sind ja heute in der glücklichen Situation, dass wir einfach technische Hilfsmittel haben, die uns mehr oder minder viele Dinge erleichtern oder ermöglichen, ohne dass ich jetzt sozusagen wirklich die Situation richtig einschätzen kann. Das heißt, wenn ich jetzt in einem schlechten akustischen Raum bin, kann ich mit einer Lautsprecheranlage einfach mir selbst sozusagen einen Klangraum bauen. Das heißt, ich werde so laut, ich spüre das so laut ab, dass einfach das Direktsignal so massiv vorhanden ist, dass ich sozusagen in der Fachsprache, wie man sagen, überpowert den Raum. Früher waren ja, sage ich jetzt einmal, durch die Druckpresse war es einfach möglich, das Gedächtnis und so weiter sozusagen zu entlasten. Aber unglaublich viele Dinge, ob das jetzt die Stadtgröße oder Ortsgröße oder sonstige Dinge waren, haben ja eigentlich immer damit was zu tun gehabt, wie kann ich eigentlich kommunizieren und wie kann ich mal als Mensch was merken. Das heißt, die ganzen Versformen, die wir in der Schule gelernt haben, die sind ja nicht nur dazu da, um die Schüler jetzt zu ärgern und so weiter von der Geschichte her, sondern die haben ja, in denen stecken ja Memotechniken. Viele Texte von den Griechen rauf, die ja dieses phonetische Alphabet, da könnten wir anders mal drüber reden, sozusagen gegründet haben, sind ja auch unter anderem so strukturiert gewesen, dass sie einfach im Sinne von rhythmischen Verversformen einfach überhaupt merkbar werden. Sie können ja sicher die großen Eben des Homers in Prosa unglaublich schwer merken, aber in gereimter Form haben sie eine Chance, dass sie noch das merken können. Und das ist auf der einen Seite die eine Geschichte, dass wir sozusagen kulturell immer darauf achten haben müssen, wie können wir sozusagen in der Größe, wie wir zusammenleben, kommunizieren. Und da spielt natürlich der Klang auch eine unglaubliche Rolle. Ich weiß nicht, ob Sie sich jemals darüber gewundert haben, aber wenn Sie zum Beispiel in eine typische Barockkirche gehen und Sie noch wirklich trauen sich vorzustellen, dass sie in einer Zeit in der Kirche geben, wo es noch keinen Lautsprecher gibt, dann werden sie einfach feststellen, dass zum Beispiel gerade Barockkirchen mittlerer Größe sind eigentlich ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass dort, wo die Kanzel steht, von dort, wenn ich von dort sozusagen spreche, bin ich mehr oder minder in der ganzen Kirche zu verstehen. Und von jedem anderen Ort in der Kirche wird der Raum zum Soundeffekt. Macht der Raum entweder irgendwas Komisches. Aber die haben natürlich ganz genau gewusst, wo sie diese Kanzel hinstellen. Und man hat sich ja sehr, sehr genau damit beschäftigt, wie das funktionieren kann, dass sozusagen der Gläubige dem Priester einfach in der Predigt folgen kann. Und dann ist natürlich aber was anderes passiert, was wir uns heute vielleicht auch ganz schwer überhaupt noch vorstellen können, aber bis vor gut 100 Jahren haben sie ja keine einzige Musik und keine einzige Geschichte gehört, die nicht wirklich in dem Moment und an dem Ort passiert ist, wo sie es hören. Das heißt, erst durch den Phonographen vom Edison späten 19. Jahrhundert und dann durch die Schallplattentechnik ist ja überhaupt erst einmal diese Situation entstanden, dass wir eigentlich dass Musik, der Klang, die Aufnahme, dass das was Mediales wird, dass ich auf einmal sozusagen befreit bin von Aktion und dem Ergebnis und dass sich sozusagen diese Geschichte, Raum, Ort zum Auflösen anfängt. Und dann haben eigentlich erst diese ganzen Dinge begonnen, ja, wo wir uns dann wirklich richtig mit diesen Sachen zu beschäftigen angefangen haben. Das heißt, wenn sich jemand mit elektronischer Musik und Computermusik beschäftigt, dann wieder draufkommen, dass alle diese Dinge, die uns heute klar sind, vor 50, 60 Jahren überhaupt nicht klar waren. Man ist eigentlich erst durch die elektronische Musik und durch die Studien und durch das Ausprobieren dahinter gekommen, was eigentlich wirklich zum Beispiel den Klang von einem Instrument ausmacht. Dass das nicht nur die verschiedenen Sinustöne sind, die man jetzt bündelt, im Sinne einer Synthese, um einen bestimmten Klang zu kriegen, im Sinne von Grundton und Obertöne, sondern dass da die Hüllkurve unglaublich wichtig dafür ist. Und da hat es einfach extrem viele Geschichten gegeben und wie sie ja in dem Manifest, was die Hörstadt Linz, sage ich jetzt, dabei rausgegeben hat, ja ganz klar gesagt wird, das hängt natürlich jetzt an mit größeren historischen, kulturellen Entwicklungen und ist natürlich auch in einem gewissen Sinn mit verortet im Futurismus. Ich weiß nicht, ob Sie jemand von Ihnen jemals auf dieses Manifest von Luigi Russolo gestoßen ist, das übersetzt oder so, wie es ich kennengelernt habe, wenn Sie das Art of Noise. Eigentlich auch ein visueller Künstler, der aber sozusagen Klang als Material Beginn des vorigen Jahrhunderts erkannt hat und eigentlich komplett fasziniert durch Paris gelaufen ist und gesagt hat, ja Wahnsinn, da ist die Flaschenfabrik, da der Fort, die Straßenbahn, da ist eine Tischlerei, da passiert das, da ist ein Markt und eigentlich auch diese Analogie damals geprägt hat, dass man die Stadt so wie ein Orchester hört und die Stadt selber so eine Symphonie spielt. Dieses Bild ist natürlich auch bis heute noch sehr übrig geblieben, nur es stimmt natürlich heute überhaupt nicht mehr. Das heißt, damals, und diese Analogie war für ihn natürlich unglaublich richtig, weil die verschiedenen Gänge, die waren so wie im Orchester, da sitzt die Oboe, da sind die Holzbläser, da sind die Blechbläser, da sind die Streicher. Das heißt, die sind so wie so verschiedene Klanggruppen angeordnet. Heute sind wir eigentlich, haben wir es unglaublich viel mit bewegten Gängen zu tun. Das heißt, wir haben es einfach mit, die ganzen Gänge sind in Bewegung, kommen im Prinzip nur mehr nur aus zwei Familien. Das heißt, die haben die Familien der Stromklänge, das sind meistens irgendwelche stehenden Wellen von, im Moment ist gerade diese Kühltruhe da hinten extrem ruhig, das heißt im Moment hören wir sie nicht, aber wenn sie sie einschaltet, haben wir so einen permanenten Sonnendorn im Raum, das heißt es sind einfach stehende Wellen, oder wir haben es mit Verbrennungsgängen zu tun, sprich Gürtelreifen. Das heißt, das, was wir heute auf der Straße einfach hören, sind im Prinzip eigentlich zum Großteil, glaube ich, über 30 km/h, wie heute die Autos sind heute so leise vom Motor her, dass über 30 km/h höre ich eigentlich permanent das Reifengeräusch. Und die nächste Geschichte ist das, unsere Städte sind einfach getaktet durch unsere Infrastruktur. Also würde, wenn man heute sozusagen so eine Analogie wieder bauen würde, wie sie Luigi Russolo damals gemacht hat, würde man vielleicht heute von Stadt als Sequencer sprechen. Das heißt, ich habe meine zwei Klanggruppen, das ist meine Perkussionsgruppen, da gibt es ein paar Signaltöne und das Ganze ist irgendwie getaktet. Und würde man jetzt zum Beispiel 3, 4 große Straßen in Linz jetzt einfach beschleunigen, das heißt, dass der Ampelabstand jetzt nicht 2 Minuten ist, sondern in unserer Beschleunigung einfach 4 Sekunden, wird man ganz, ganz sicher aus dieser Infrastruktur einen interessanten rhythmischen Track bauen können.
Wie sehr hängt die Architektur damit zusammen? Also ist es die Architektur, die zum Beispiel den Klangraum in der Stadt verändert, oder an was hängt es noch alles?
Wie soll man mal sagen?
Also was ich meine ist so, müsste der Architekt eigentlich überlegen, wie er, also was gestaltet er eigentlich, wenn er ein Haus in den Raum hineinbaut? Er verändert ja die Akustik, wenn ich richtig liege. Ne? Aber wie sehr ist das von dem abhängig oder was für andere Einflüsse gibt es noch, dass wir in der Stadt diesen Klangraum wahrnehmen?
Ja, da kommen im Prinzip mehrere Dinge zusammen. Auf der einen Seite haben wir es aber mit ganz banaler Physik zu tun. Die banale Physik ist einmal das, dass einfach Schall einmal grundsätzlich eine sehr langsame Geschichte ist. Das heißt, Schall breitet sich aus mit bei 20 Grad Außentemperatur mit ca. 336 Meter pro Sekunde. Und die nächste Geschichte ist einfach das, dass sie sozusagen Schall einfach, dass wir Schall einfach oder in Wirklichkeit einfach in verschiedenen Frequenzen vorkommt. Das heißt, wenn ich es jetzt auf das Mensch in Relation zum menschlichen Ohr stelle, dann hören wir einfach Frequenzen, wo die Wellenlänge dieser Frequenz bis zu 16 Meter lang ist. Das sind so die tiefsten Frequenzen, die wir hören können. Und die höchsten Frequenzen, die wir hören können, auf jeden Fall bei Kindern noch, das nimmt im Alter oder durch andere Schäden extrem ab, sind einfach Wellenlängen von 1,5 cm. Die sind dann so zwischen 15 und 20 kHz. Und jetzt passiert einfach eins, dass sie einfach nur noch zu diesen Frequenzen jetzt verschieden verhalten. Das heißt, desto tiefer Frequenz ist, ich meine, jeder von Ihnen hat sicher vielleicht eine Hammer-Stereo-Anlage, wo er zwei kleine Boxen hat, die sind sehr genau gerichtet dort, wo er ist, und dann hat er irgendwo im Raum einen Subwoofer stehen, wo die Bässe abgespielt werden. Bässe kann man sich jetzt vorstellen, in der Analogie, die verhalten sich mehr wie Wasser, die schwimmen rum. Desto höher Frequenz wird, desto mehr verhält sie sich wie Licht, das heißt Einfallswinkel ist Ausfallswinkel. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum unsere Städte oder sehr große Städte, da kann man das extrem wahrnehmen, warum die eigentlich brummen. Weil sozusagen die Bässe schwimmen zusammen und die hohen Frequenzen für kleine Ereignisse, wie für ein Auto, was durchfährt, die reflektieren sie aus. Wenn Sie zum Beispiel, sage ich jetzt einmal, im 10., 12. Stock irgendwo mitten in New York einmal in der Nacht sind, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was das für ein unglaublicher Brummdrohnen ist, den diese Stadt irgendwie abgibt. Der zweite Grund, der dann noch dazukommt, ist das, dass warum diese Bässe jetzt sozusagen zusammenschwimmen oder wie so eine riesige Suppe durch eine Stadt bewegen, liegt einfach darin, dass um jetzt zum Beispiel am Basston reflektieren zu können, muss das Objekt mindestens 5-mal so groß sein wie die Wellenlänge. Und man hat halt ganz selten, sage ich jetzt einmal, Gebäuden in Dimensionen oder Hindernisse, die einfach so groß sind und sonst schwimmt sozusagen der Bass oder beugt sich sozusagen um das Objekt. Das ist einmal die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist einfach das, dass natürlich, wenn Sie zum Beispiel einmal vor einem Mischpult gesessen sind und Sie doppeln einen Kanal, das heißt, Sie verdoppeln das Signal, dann werden Sie einfach feststellen, dass das natürlich, desto öfter das verdoppelt, desto lauter wird das. Und wenn ich jetzt eine sehr harte Wand habe, wie zum Beispiel ein klassischer Fall für mich, ich weiß nicht, wie jetzt die Situation ist, weil es noch nicht dort, seit es umgebaut ist, aber eine der härtesten Aufplätze in Linz, wo man sich aufhalten hat können, ist diese Bushalterstelle vom AEC, wo einfach unglaublich harte Architektur, sprich zu 100% reflektierende Flächen sind, sehr, sehr starker Verkehr, nichts, was den Menschen sozusagen dort schützt, dann wird er einfach durch die Architektur dort ist, dadurch, dass sie einfach dieser Klang verdoppelt, einfach rein doppelt so laut. Das ist einfach so, wie wenn sie zwei Kanäle aufziehen, weil diese kleine Verzögerung, die durch diese 3-4 Meter entsteht, dass da eine Wand hinter mir ist, die macht mehr oder minder nichts. Und so eine Glasfassade oder eine Marmorwand hat einen Dämpfungsfaktor von 0,01 oder so. Das heißt, es gibt mehr oder minder keine Dämpfung, die Architektur wirkt wie ein Verstärker. Das ist zum Beispiel auch so ein Grund. Aber ich glaube, man muss sich nur überhaupt vor Augen führen, dass jeder Raum, ganz egal, in welche Sie sind, sozusagen mitspielt. Und Sie können eigentlich aus dem schalltoten Raum, können Sie überhaupt nicht einen Klang pur hören. Und es ist aber nicht nur so, dass jetzt sozusagen der Raum den Klang verändert, sondern es ist auch noch so, dass man eigentlich jetzt auch der Klang in dem Raum auch was über den Raum erzählt. Und es gibt da einen amerikanischen Wissenschaftler, Musiker, Techniker, Barry Blesser. Er ist alle Musiker vielleicht dadurch bekannt, weil der war ein Miterfinder vom Digitalhall. Der hat vor kurzem ein Buch auf den Markt gebracht, das nennen sie Spacey Speak, dann Fragezeichen, Are You Listening? Indem er einfach sich wirklich die Mühe gemacht hat, einmal wirklich diese Beziehung in unglaublich breit erzählter Geschichte irgendwie darzustellen. Und wenn man das irgendwie versucht, verkürzt sie vorzustellen, dann kann man das, lässt sich das, glaube ich, sehr gut mit einem kulinarischen Vergleich machen. Das heißt, das Klangereignis, meine Stimme, das sind jetzt sozusagen die Ingredienzien, das ist das Fleisch, das ist die Kartoffeln, die Karotten, was immer. Der Raum ist der Kochstil und das, was Sie jetzt hören, ist das Gericht. Das heißt, wenn Sie nicht in einem Raum sind, der jetzt meinetwegen 14 Sekunden Haltzeit hat, dann ist das so, wenn Sie immer mit Ketchup kochen. Das heißt, was Sie immer da drinnen machen, ist immer sozusagen dieses Ketchup dabei. Und Sie müssen sich dann in so einem Raum schon sehr genau überlegen, was Sie zum Beispiel, wenn Sie da Installation drinnen bauen wollen oder sowas, was Sie da machen, was sozusagen Sinn macht mit Ketchup. Weil Sie den Raum auch nicht wegkriegen. Der Raum ist einfach da. Und das passiert uns bei allen Dingen. Und wo wir nur, glaube ich, dadurch, dass wir im täglichen Leben so sehr dazu verleitet werden, was ja Wahnsinn ist, dass da der Linz sozusagen, und da müssen wir, glaube ich, auch den Kollegen Andrusch da hinten ganz sehr, sehr danken und hervorheben, das überhaupt einmal zum Thema macht, weil sie werden ja eigentlich da draußen ununterbrochen dazu, sie trainieren ja nur das Weghören. Sie haben ja nichts im städtischen Umfeld, sage ich jetzt nur, wenn sie in der Stadt leben, was wirklich ist interessant für ihre Ohren ist, sie sozusagen mit dem Klang und mit dem, was sie klanglich erleben, auseinanderzusetzen. Und das hat natürlich auch in letzter Konsequenz für uns alle wirkliche Konsequenzen, nämlich die Konsequenz unter anderem, dass wir sozusagen keine konkrete Beziehung mehr haben zu der Unterscheidung von Ort und Raum. Dass wir uns überhaupt sehr, sehr schwer tun, uns emotional für Orte, Landschaften oder so Dinge zu interessieren oder auch emotional zu engagieren. Ich mache eigentlich seit Jahren den Versuch von Paris bis Saarbrücken, jetzt gerade wo ich war, immer, wenn ich irgendwo bin und Vögel her, dass ich einfach mehr oder weniger den nächstbesten frage, ob er den Vogel kennt. Und es ist aber heute zum Beispiel wirklich so, dass man einfach nur mehr weiß, dass er einen Vogel gehört hat. Und damit fallen uns auch unglaublich viele Dinge gar nicht auf. Es fällt uns gar nicht auf, ob es jetzt zum Beispiel keine Kohlmeisen mehr geben würde oder was auch immer. Weil wir einfach diesen Klang gar nicht kennen und der Klang auch für uns überhaupt keine Bedeutung hat, uns in dem Sinne auch nicht wirklich mehr was erzählt. Und das hat unglaublich viel damit zu tun, dass wir halt den ganzen Tag dazu verleitet werden, diese unglaubliche Qualität, die unser Gehirn hat, nämlich uns zu helfen, Dinge auszublenden, die wir nicht hören wollen, dass wir die einfach den ganzen Tag nützen.
Und wie würdest du...
Entschuldigung.
Gibt es eine Frage von Ihnen? Weil, ja.
Entschuldigung. Kurz auf, Sie haben gesagt, der Raum bestimmt den Schall, also den Klang.
Er steht auf jeden Fall, er ist immer Teil der Geschichte.
Ja, er ist immer Teil der Geschichte. Aber es gibt ja auch Gestaltungsmöglichkeiten.
Genau.
Wie kann man die einsetzen? Welche gibt es, dass man einen Klang eines Raumes so attraktiv gestalten kann, dass man sich wohlfühlt? Oder dass man in Schwung kommt? Oder dass man sonst welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es da?
Gestatten Sie mir, dass ich kurz ein bisschen aushole. Das Problem liegt nämlich genau darin, dass Sie jetzt, dass wir jetzt sozusagen von Qualitäten auf einmal sprechen, die natürlich unglaublich verschieden sind für die Menschen. Das heißt, erstens einmal, es gibt, und das hat, glaube ich, wirklich dieser Deutsche Tonmeistertag 1927 hat das damals mit diesem Begriff der Hörsamkeit damals, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut definiert. Wo die einfach versucht haben, um jetzt zum Beispiel, dass die Tonmeister darüber unterhalten können, passt der Raum für das Kammerkonzert? Irgendein Veranstalter hat die Idee, wir möchten in derer Schmiede ein Konzert machen. Jetzt kriegt der Tonmeister die Aufgabe und muss das dort aufnehmen. Jetzt muss er sich die Frage stellen, kann das überhaupt funktionieren? Das heißt, man hat eigentlich sehr, sehr schnell angefangen, in dem Moment, wo sie das jetzt wissenschaftlich angehen wollen, müssen sie eigentlich auch immer sehr genau wissen, was für Art von musikalischer Information will ich übertragen. Und ist das der richtige Raum dafür? Lass uns mit zwei Extrembeispielen nehmen. Wenn Sie einen Choral in einem ganz trockenen Raum singen, der sozusagen überhaupt keine Reflexion hat, überhaupt keine Haltzeit hat, dann wird Sie die musikalische Information von dem Choral nicht wirklich entfalten können. Wenn Sie jetzt zum Beispiel, wie Sie hier, wenn Sie jetzt in der elektronischen Musik zum Beispiel, da gibt es eine Musikform, die nennt sich zum Beispiel Drum and Bass. Da geht es um unglaublich präzise rhythmische Figuren, die in ganz, ganz kleinen Zeiteinheiten passieren. Wenn Sie mit dieser Musik jetzt in einen sehr halligen Raum gehen, dann kann Sie die Information, die in der Musik steht, nicht übertragen. Das heißt, man muss sich sozusagen fragen, für was ist die Aufgabe und was ist die Funktion. Wenn wir aber jetzt darum gehen, um das jetzt ein bisschen breiter zu machen, es macht meiner Meinung nach keinen Sinn, eine Schuleingangshalle im Sinne des Kriteriums zu bauen, dass man sie leicht putzen kann. Das heißt, wenn ich ein Schulfoyer mit einem harten Boden und harten Wänden, das kann ich ganz schnell aufwischen, ist aber höchstwahrscheinlich für die Schüler, die da drinnen ein- und ausrennen als Treffpunkt oder sowas und für alle anderen akustisch extrem anstrengend, weil jedes Quietschen, jedes Schreien, jedes Hallo kommt fünfmal zurück, wird verstärkt, ist einfach extrem anstrengend. Das heißt, da hat natürlich, könnte sich jetzt der Architekt einfach fragen, was ist jetzt da die Funktion von diesem Raum, ist ja auch ein Funktionsraum, und was für Art von Qualität könnte oder wie kann ich die jetzt bauen, damit ich da jetzt eigentlich mit der Architektur mithilfe, den Raum einfach so etwas wie eine Ruhe zu geben. Und da gibt es natürlich dann, sage ich jetzt einmal im praktischen Gesehen, verschiedenste Möglichkeiten. Es ist Ihnen vielleicht sicher schon aufgefallen, wenn Sie mal in Salzburg in der Altstadt gegangen sind, bei uns ist es nicht so groß, oder in italienische Städte, Renaissance-Städte oder so, dass die einfach so eine ganz eigenartige Akustik haben. Diese Akustik kommt unter anderem daher, weil einfach die Fassaden dort sehr, sehr gebrochen sind. Das heißt, sie haben überall irgendwelche Sims, sie haben, es ist nichts wirklich im rechten Winkel zueinander, was zur Folge hat, dass, wie man in der Fachsprache sagt, dass der Klang und die Reflexion sehr diffus wird. Das heißt, es können Sie keine stehenden Wellen aufbauen, es können Sie keine direkten, zum Beispiel hier haben Sie parallele Wände, sage ich, zueinander, da wird man hundertprozentige Frequenz finden, die würde Sie da sofort total aufschwingen in einem Raum. Das passiert zum Beispiel in so einer Art Umgebung nicht. Jetzt haben wir aber natürlich auf der anderen Seite andere ästhetische Kriterien und Architekten, das ist natürlich einmal toll zu anschauen, so eine glatte Wand, womöglich alles nur in Beton, und ein super schöner Marmorboden, aber das ist natürlich für die Funktion dort ganz schlecht. Sie können dann aber grundsätzlich überhaupt viel mehr die Frage stellen, wie kann ich eigentlich selber dahinter kommen, was tut man gut, sozusagen. Und ich glaube, das würden wir, und sozusagen in die Richtung sicher auch die ganze Stoßrichtung und dann einmal von der Hörstadt, zumindest verstehe ich sie so, ist einfach grundsätzlich das einmal zum Thema zu machen und mit konkreten Beispielen einfach sie üben zu lassen oder sich selbst darin zu üben, einfach eine Beziehung zu seinen eigenen Hören zu kriegen. Und ich weiß halt, Sie kennen das, haben das sicher auch schon erlebt, Sie gehen in irgendwelche Lokale, Sie sind jetzt nicht nur zu zweit, weil kommen nur drei dazu und auf einmal hat aber das lokale Ort für Akustik, dass man sich so fünf da drinnen nicht mehr unterhalten kann. Dann ist eigentlich in dem Lokal sozusagen eine Raumakustik da, die eigentlich für Gespräch miteinander nicht wirklich funktioniert. Dann, was ich ja total super finde, es gibt da, nennt sich dieses tolle Zeichen, wenn man in einem beschallungsfreien Raum ist, ja, was ich sagen muss, der Wirt, der dieses Lokal hier betreibt, ist in seinem Originallokal leider nicht beschallungsfrei, stellt euch vorher fest. Dass man einfach überall, wo man hinkommt, wird man mit irgendwas bedudelt, bespielt. Ja. Und das kommt ja eigentlich, das ist ja alles gar nicht böse gewesen oder böse gedacht, sondern man hat ja gerade der Film, gerade die Geschichte des Films oder des Tonfilms hat uns ja total gelehrt und gezeigt, wie sehr wir sozusagen auf Musik, Klang im Sinne von emotionale Qualitäten irgendwie ansprechen als Menschen, wie sehr uns das hilft, Emotionen zu transportieren, uns in Spannung zu versetzen, uns in Aufregung zu versetzen. Gleichzeitig sind wir als Menschen einfach, wenn ich es jetzt musikalisch sagen darf, sind wir einfach wirklich ist unser ganzer Steuerungsapparat von unseren Organen bis zu unserem Puls, wir sind super polyrhythmisch. Wir haben in uns sozusagen einen Beat laufen, das ist unser Puls. Wenn wir wirklich in ein entspanntes Gehen kommen, gehen wir in einen Rhythmus. Wenn man sich ruhig fühlt, merkt man auch, dass man ruhig atmet. Wenn man angespannt ist, steigt der Atem rauf und so weiter. Das heißt, wir haben ja eigentlich unglaublich viele Dinge in uns, die uns eigentlich klanglich, unter Anführungszeichen, musikalisch was über uns erzählen. Nur haben wir sozusagen in der ganzen Fülle von Dingen, Medien und hunderttausend anderen Sachen komplett übersehen, da selber ein bisschen einen Bezug dazu zu kriegen und selbst damit sozusagen auszukennen. Selber klar zu wissen, was will ich nicht und was gefällt mir oder überhaupt dorthin zu kommen, eine Freude oder Lust dran zu haben, in irgendwas reinzuhören. Das heißt, es gibt in unserer jetzigen Kultur, glaube ich, gibt es eigentlich überhaupt keine Geschichten mehr, wo sie so richtig einen Raum sensuell zu erfassen. Ich sage jetzt nochmal, das tragischste Beispiel für mich ist, da gibt es ein ganz berühmtes Bergsteigermatterl unter dem Batschakofl in Innsbruck. Da, wenn Sie sich die Geschichte anschauen, das da über diese ganzen Bergwanderungen und so weiter vom 19. Jahrhundert gibt in Tirol, dann werden Sie einfach immer wieder Beschreibungen finden, die ziehen Sie wirklich rauf bis 1920, 1930, wo einfach Leute über diese Art von Naturklang, diese Luft, einfach dieses ganze Sensorische komplett irgendwie beschreiben oder einer unglaublich viel gebracht hat oder sie beeindruckt hat. Heute steht dieses Matterl 7 Meter neben der Brenner Autobahn. Das heißt, sie haben immer noch dieses Mattel dort, sie haben immer noch die Ruhebank dort, nur wo sie da Ruhe haben. Ja? Das heißt, überall, wo sie hingehen, oder zum Beispiel, man, keiner, der sich gerade ein Motorrad kauft, überlegt großartig darüber, dass er jetzt einer von 10.000 Motorradfahrern ist, die jeden Sonntag im Mühlviertel rumfahren. Ja? Und sie werden einfach, sie haben so viel so Plätze, die früher sozusagen zu Stifterszeiten so optimale Landschaft, Beobachtungs- oder sonst was Plätze, dann haben sie immer noch eine Bank stehen. Aber es ist höchstwahrscheinlich klug, wenn sie einen Walkman mit haben, weil es macht keinen Sinn, da zuzuchen, was da passiert. Ja? Und in diese Richtung irgendwie.
Es gibt ja Arbeiten, die du, Installationen, die du gemacht hast, die sehr wohl den Umraum komplett verändert haben. Installationen, die auch jetzt permanent dort sind. Die das Lebensgefühl oder das Lebensgefühl von den Leuten, die dort in der Umgebung leben, verändert hat.
Ja, wenn wir jetzt gerade beim Kepler Salon sitzen, ich habe mein erstes großes Projekt mit dem Bruce Odlein, manche von Sie werden es vielleicht erlebt haben, oder sind vielleicht noch daran erinnern, war bei der Ars Electronica 1990 war eine Installation, gleichzeitig war im Schloss um diese Ausstellung Mensch und Kosmos und wir haben damals die wahnwitzige Idee gehabt, eine Klanginstallation im Schlossgarten zu machen, wo wir eigentlich auf diese Keplersche Harmonicis Mundi Idee irgendwie eingegangen sind, sozusagen ein Modell gebaut haben für alle Planeten und damals sozusagen unsere Klänge in Relation zu dem, wie wirklich sie die Planeten in diesen 6 Monaten verschoben haben, sozusagen in diesem Modell auch verschoben haben. Und dort waren wir zum allerersten Mal auf das Intensivste konfrontiert, dass uns wieder unglaublich was Tolles im Studio denken oder was machen, aber wir natürlich nie an die Donauuferstraße gedacht haben. Und diese Donauuferstraße uns einfach diese ganze Rückseite vom Schloss einfach unseren permanenten Ort vor Grey Noise, wie die das nennen, einfach serviert hat, die uns sozusagen das, wo wir sie als Publikum oder als Zuhörer oder als Wanderer im Garten hin verleiten wollten, komplett zerstört hat, weil es uns einfach immer in diese Banalität, sage ich, dieses täglichen Verkehrs da irgendwie zurückgeworfen hat. Der Trick, den wir damals gemacht haben, war das, dass wir gesagt haben, zumindest möchten wir das irgendwie steuern und haben damals mit einem Richtmikrofon haben wir sozusagen eine Klangstruktur gebaut und gibt es ein Vocoder-Prinzip. Das heißt, der Vocoder-Prinzip funktioniert so, sie nehmen einen Klang, der steuert sozusagen die Hüllkurve, die Amplitude von einem anderen Klang und haben sozusagen den Straßenverkehr mehr oder minder unseren Klang steuern lassen und haben damit so eine gewisse Magie, soll ich jetzt einmal zusammengebracht. Das hat nicht wirklich funktioniert, aber wir haben damals war das Beste, was wir zusammengebracht haben. Dann haben wir 2 Jahre später die Einladung kriegt aufgrund einer anderen Arbeit von einem amerikanischen Künstler mit ihm im Forum Trianum in Rom, vor allem das erste Gerd Daller da ist, der das vor Anfang an mitverfolgt hat, eine Installation zu machen, wo es darum gegangen ist, diese Installation war von der Betty Hearst, das sind diese Ketchup-Firmen in Amerika, und NLFL, das war diese italienische Stromgesellschaft, die haben das Ganze finanziert. Und das Thema war sozusagen Sonne, alternative Energie und so weiter. Peter Erskine ist ein unglaublich toller Lichtkünstler, der Ende der 80er Jahre eine Geschichte entwickelt hat. Das heißt, er hat einen Heliostaten gebaut. Ein Heliostat ist ein Gerät, das sich sozusagen mit der Erde mitdreht, damit sie sozusagen immer fokussiertes Sonnenlicht haben. Und hat dann diesen Sonnenstrahl über bestimmte Spiegel in das Forum Trianum gelenkt und hat dann durch irgendein Verfahren, dass man eigentlich, wenn man heute der CD so gegen ein Sonnenlicht hält, kann man es verfahren. Damals war das ganz sensationell, irgendwie selber feststellen, hat er sozusagen das Sonnenlicht in Millionen von Farben aufbrechen können und hat diese historischen Fassaden einfach mit diesem Licht irgendwie bestrahlt und es war unglaublich beeindruckend. Und er wollte einfach gern haben, dass wir dort für diese Rieseninstallation eine Klanginstallation bauen und wir haben uns dann gedacht, das Ganze ist, muss ich aber vergessen, auch noch von Siemens mitgesponsert worden. Die haben damals die ersten Photovoltaik-Sachen gemacht. Man kann in dem Forum Trianum keinen einzigen Nagel in der Wand schlagen. Es gibt keine Steckdosen dort. Das heißt, alles musste sozusagen von Sonnenlicht gespeist werden. Und wir haben uns halt da so eine Geschichte ausgedacht. Wir wollten damals auch ein bisschen reflektieren auf das, dass die Römer halt alles, was sie nicht brauchen, in den Tiber schmeißen. Und damals hat man im Tiber, am Tiberufer, hat man unglaublich viel so Blechabdeckungen von Dächern gegeben und die werden dann irgendwann kaputt und dann schmeißt man es runter und dann haut man es halt wohin und das sind dann irgendwie so riesengroße Blechknäuel und unsere Idee damals war einfach die, dass wir uns einen Hapsikord-Draht nehmen, den einfach sozusagen verspannen in diese Objekte so kleine sonnenbetriebene Elektromotoren verwenden, wo so Ketanpicks drauf sind und die spülen dann diese Objekte. Die haben das zwar auch gespült, man hat es nicht gehört, weil das vor um 3 Jahren liegt einfach an einem Ort, wo einfach die Via Fiat, dann ist einfach mitten im Zentrum von Rom, wo überall noch dazu ein Katzenkopfpflaster ist. Das heißt, es ist einfach extrem, extrem laut. Und wir waren, ich glaube, der Gerd kann sich das noch erinnern, wir waren einfach total frustriert und wollten eigentlich schon aufgeben. Wenn wir draufgekommen sind, unsere ganze Installationsidee, die können wir fotografieren, aber klingen wird das nie. Ja. Und dann sind wir draufgekommen, dass ja in diesem Forum Traianum sind ja gleichzeitig damals so an die 4.000 bis 5.000 römische Amphoren gelagert gewesen. Das heißt, man hat einfach alles, so diese ganzen Amphoren, die sind einfach dort in so Räume abgestellt gewesen mit Nummern und so weiter. Und viele dieser Amphoren schauen ja aus wie Helmholtz-Resonatoren. Ich weiß nicht, ob Sie mal Helmholtz-Resonatoren gegeben haben, gesehen haben. Der Helmholtz hat ja eigentlich für die ganze Elektronik und für unsere ganze Zunft insofern ganz was Wichtiges gemacht. Das heißt, das ist sehr vereinfacht dargestellt. Er hat einfach einen Klang, einen gegebenen Klang, hat er mit kleinen Resonatorkugeln in seine Bestandteile zerlegt. Das heißt, sie haben einen Klang, der besteht einfach, ist ein Mischklang, der besteht aus verschiedenen Frequenzen, sage ich jetzt, um es einfach zu sagen, aus verschiedenen Sinuskurven, und er hat dann einfach diese Sinuswellen, die einzelnen in einzelne Objekte sozusagen aufteilen können. Und das ist dann eigentlich sowas wie Grundgeschichte geworden, um überhaupt einmal über additive Synthese, das heißt einfach einen Klang aus Einzelteilen wieder zusammenzusetzen. Da liegt eigentlich sozusagen diese ganze Grundarbeit, und was das Wesentlichste noch war, er hat das Resonanzprinzip begriffen. Er hat einfach begriffen, vielleicht kennen Sie das, Sie haben daheim eine Gitarre stehen, dann kommt irgendjemand, der sitzt da nebenher und bei irgendeinem Wort, was er sagt, fängt die Gitarre zum Mitklingen an. Das heißt, er hat einfach die Resonanz dieser Form der Gitarre mit diesen schwingenden Saiten, die Frequenz so getroffen, dass er einfach dieses Objekt in Schwingung versetzt, zum Klingen bringt. Und wir haben jetzt, neugierig waren wir ja immer, haben natürlich angefangen, da unsere Ohren reinzuhalten und sind draufgekommen, dass diese Amphoren ja eigentlich komplett wahnsinnig klingen. Das hat ja gelungen wie ein irrer Synthesizer für uns. Und haben dann angefangen, haben diesen Architekten dort gefragt, der zuständig war für das Forum, und der hat uns dann wirklich erlaubt, ein paar dieser Amphoren auszusuchen. Wir haben die natürlich ausgesucht nach der Stimmung, haben dann uns dadurch ein paar hundert durchgehocht, was ein unglaublich lustiger Prozess war, und haben dann diese Amphoren an die Außenränder des Forums gestellt, haben ein Mikrofon reingehängt und haben das dann wieder über einen Parabol-Lautsprecher in das Forum zurückgespült. Und da hat dann eigentlich der wirkliche Wahnsinn für uns begonnen. Das hat nicht nur irgendwie super gelungen, sondern gleichzeitig hat in dem Forum, Sie müssen sich vorstellen, das ist so ein riesengroßer Bau halt, der architekturgeschichtlich deswegen so interessant und wichtig ist, weil der Architekt Apollinaire dort zum ersten Mal Rundbögen, das heißt, man hat zum ersten Mal wirklich geschafft, Rundbögen zu machen, und ist auch damals gerade mitten in Renovierung gewesen. Und es waren, ich weiß nicht, müssen wir jetzt den Gerd fragen, wie seine Erinnerung ist, meine Erinnerung waren, da waren ungefähr ca. 20, 30 süditalienische Bauarbeiter waren da dort, die den ganzen Tag unglaublich geschrien und gestritten haben. Erstens einmal, weil man dort auf total ungleichmäßig riesige Stufen rauf und runter läuft den ganzen Tag, das heißt, es ist irrsinnig anstrengend, und es war auch durch das akustische Ambiente auch extrem anstrengend. Stellen Sie sich vor, Sie müssen mitten irgendwo, ich weiß nicht, im Linz, Bulgarienplatz, Sie müssen dauernd in der Verkehrsinsel irgendwie arbeiten. Es war wirklich super laut. Und jetzt ist diese lustige Situation passiert, in dem Moment, wo wir diese Installation eingeschaltet haben, hat sich das Ganze da drinnen zum Beruhigen angefangen. Und am Anfang haben wir gedacht, das ist eher Zufall, das ist ein Scherz, wir haben das abgeschaltet, die ganze Streiterei ist wieder weitergegangen. Wir haben das wieder eingeschaltet und es hat sich wieder beruhigt. Worauf wir dann damals, ohne noch genau zu wissen, was das alles bedeutet, diese Installation dann Traffic Mantra genannt haben, die dann, glaube ich, damals 6 Monate in Rom gelaufen ist. Nur was uns dann natürlich irgendwie bewusst worden ist, ist das, dass anscheinend, wir konnten uns das in keinster Weise nur erklären, aber es war einfach so, dass uns klar geworden ist, irgendwie, weil das Tolle, was ja uns auch noch so fasziniert in der Installation war, ist, dass wenn Sie mal in solchen monumentalen historischen Bauten sind, die haben ja von der Raumform her, die haben ja totale Magie. Das heißt, wenn jetzt kein Straßenverkehr ist, kein Lärm ist um 4 Uhr in der Früh, dann spürt unsere Installation auch nicht. Das war eigentlich das Allerbeste dran. Das heißt, dass sie eigentlich wirklich nur in Zusammenhang steht mit dem konkreten Schalllärmereignis. Und was ich eigentlich raus wollte, war, was damals eigentlich schon zum ersten Mal total wichtig und interessant war, war das draufzukommen, dass sie anscheinend unser Hören von einem konkreten Ort sehr, sehr verändert, wenn das tägliche Chaos auf einmal eine Ordnung durch eine Stimmung kriegt. Weil im Prinzip haben wir nichts anderes gemacht, als wie dass wir durch diese Resonanzen eigentlich den Stadtlärm gestimmt haben. Und was uns natürlich auch noch fasziniert hat, ist das, dass das unglaublich interessant und toll gelungen hat. Und ich kann mich erinnern, Gerhard wird es bestätigen können, das italienische Fernsehen ist wirklich den Kabel noch mit der Kamera gegangen, weil es hat keiner glauben können, dass da keine Elektronik im Spiel ist. Da war einfach nichts im Spiel, außer das Mikrofon, der Verstärker und diese Schüsseln sozusagen. Und dann hätten wir auch noch die Möglichkeit bekommen, von den Menschen auf Dauer gesehen 3 oder 4 dieser Amphoren zu bekommen, weil wir uns gedacht haben, das ist so spannend, mit Realtime im öffentlichen Raum in der Stadt zu komponieren und an lärmigen Situationen an dieser Welt fehlt es ja wirklich nicht. Das heißt, es gibt viel Material für uns. Aber es ist natürlich unglaublich schwierig, solche riesigen Träume irgendwie rumzubringen. Und dann haben wir irgendwie versucht, über das Ganze nachzudenken. Und sind dann eigentlich auf die Geschichte gekommen, dass ja ein Rohr sich eigentlich sehr, sehr genauso verhält. Das heißt, ein Rohr definiert sozusagen die Rohrlänge, definiert sozusagen den Grundton, das heißt, das ist die größte Frequenz, die da drinnen passieren kann. Und dann habe ich aber im Rohr natürlich genau das gleiche Phänomen, was Sie von der Gitarrseite haben, das kennen Sie vielleicht, wenn Sie das einmal probiert haben, dann können Sie sozusagen an bestimmten Stellen, ganzzahligen Teilen, können Sie Obertöne hören. Und ich kann eigentlich in einem Rohr, im Gegensatz zu einem kugelartigen Gefäß, kann ich sozusagen auch noch bestimmen, welchen Oberton des Grundtons ich featuren möchte, wann ich denn das Mikrofon genau in die richtige Position setze. Und dann haben wir eigentlich begonnen, Installationen mit Resonanzrohren zu machen. Ja, weiter noch. Zum Hören, ich würde einfach so sagen, lassen Sie uns das so machen, ich schreibe das gern auf, ich gebe Ihnen einige Webadressen, wo Sie das sogar live hören können, aber lassen Sie uns jetzt irgendwie nicht die Zeit damit vertun, dass wir uns auf ein anderes Medium einstellen. Ich finde das richtig gut, dass wir einfach nur so reden miteinander im Raum, weil was man, wenn, das nächste, was nämlich passiert, Sie können ja, kommen wir mal gleich zu so einem Übertragungsproblem. Ich kann das jetzt zwar einschalten, aber es kann ja nur eine ganz schlechte Dokumentation sein zu der wirklichen Situation. Es fördert einen kompletter, konkreter Raum dazu. Und was Ihnen auch fördert, es fördert Ihnen die 20 Minuten dorthin zu kommen und die 10 Minuten wegzugehen. Und hier schaltet es einfach nur ein. Und ich glaube dann, ich habe sozusagen das jetzt wirklich gehört. Ich habe es nicht wirklich gehört.
Das heißt, Zeit ist sehr wichtig bei deiner Arbeit.
Ja, ich glaube, dass Zeit überhaupt, ich habe eins der verrücktesten Beispiele, die ich erlebt habe, ich war vor 1,5 Jahren im Sinai-Gebirge, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon im Katharinenkloster war. Ich wollte dieses Kloster unbedingt einmal erleben, weil es ist sozusagen die älteste Architektur, was es in der katholischen Kirche irgendwie gibt. Ranken sehr unglaubliche Mythen über bestimmte Grotten oder sonstige Dinge. Aber das, was mich eigentlich am allermeisten interessiert hat und fasziniert hat, wenn man aus Österreich kommt, kann man sich ja ein echoloses Gebirge nicht vorstellen. Man kennt einfach durch unsere Art von Alpen, durch das, dass es überall so große Steinwände gibt, die dann einfach wirklich das Signal irgendwie zurückbringen. Und dieses ganze Sinai-Gebirge ist aber so, das ist so zerbrochen in einzelne Klumpen, die so Kühlschrankgröße haben. Und sie können wirklich in diesem Gebirge schreien und es ist nichts da. Es kommt nicht zurück. Es ist einfach, sie bleiben immer ganz klar als Mensch, sage ich jetzt einmal. Bitte? Ja, das Echo hat ja bei uns, es hat sich natürlich genau aus der geografischen Form herausgebildet, aber es hat sich ja auch damals in diesem Sinai-Gebirge, hat es eigentlich überhaupt keine, sage ich jetzt einmal, Geschichten, hat es auch historisch, wenn man sich dort erkundigt und über das redet, hat es auch nichts gegeben, was jetzt sozusagen auf menschlicher Basis war. Die haben immer diese Orten von oboenartigen Instrumente gehabt und, dies, und diese Wüstenmann haben immer diese Arten von Trommeln mitgehabt. Die haben immer diese tamburoartige Sache, die sie natürlich einen rhythmischen Code können sie ganz, ganz schnell sehr, sehr weit übertragen. Aber sie können nicht einfach hey, und es kommt hey zurück. Das spürt sie einfach irgendwie nicht. Ja? Was natürlich unser Almwesen und diese Dinge, aber sie dann dort oben nicht mit Schafe und Kühe rumstehen, weil da gibt es nichts, wo sie rumstehen können. Und diese zwei, drei Oasen, die sind, die haben eigentlich nur die Funktion gehabt, sozusagen die Pilger und Reisenden dort halt irgendwie zu helfen, in der Wüste zu überleben. Aber es ist kein Raum. Sie sind auch, man ist ja total schockiert, wie wenig man dort Tiere in jeder Ort erlebt, auch keine Insekten in dem Sinn. Nur auf das, was ich eigentlich raus will, ist das, man fährt da stundenlang, weiß nicht, wie es bei Ihnen war, mit dem Bus dorthin und kommt dann irgendwie an und wir haben uns für diese Nachtreise entschieden, das heißt, wir haben uns entschieden, am Nachmittag dahin zu fahren, man kommt am Abend an, steigt dann in der Nacht auf das Gebirge und ist dann bei Sonnenaufgang oben am Berg Sinai, Berg Moses nennt sie dort, angeblich war der Moses dort, hat seine Steintafeln dort gekriegt und man geht dann sozusagen im ersten Morgengrauen wieder runter und darf sich dann am nächsten Tag um 9 Uhr für 2-3 Stunden dieses Kloster anschauen. Ist ein riesengroßer Busbahnhof dort, kann man am Tag sind sicher 100 Busse oder 50 Busse dort. Und dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die entscheiden sich sozusagen nur das Kloster anzuschauen. Und die kommen die fahren dann um 6 Uhr früh weg und kommen dann kurz vor 9 dort an und dann können sozusagen beide Gruppen sich dieses Kloster anschauen. Und meine Freunde und ich, wir haben eine Wette gemacht, wir konnten sozusagen am Verhalten der Menschen genau sagen, wer ist in der Nacht schon da gewesen. Und wer ist in der Früh angekommen? Wir sind beide. Und staubig sind auch beide. Einfach deswegen, weil wenn Sie jetzt 3 Stunden lang in einem träumenden und rüttelnden Bus sitzen, dann braucht Ihr ganzes Sensorium einmal Stunden, bis Sie einfach über die normale Mustererkennung von Anschauen drüber kommen. Sonst, da ist das, da ist das, da ist das. Und was gibt's noch? Das war eher die Reaktion für die Menschen, die in der Früh angekommen sind. Die was den ganzen Tag schon dort waren, die haben sich einfach in irgendwelche Nischen gesetzt dort, die haben irgendwie die Architektur dort anders genutzt, die haben keinen Stress gehabt, ob sie jetzt gleich durch das Tierl reingekommen sind oder nicht und so. Das heißt, es macht einfach unsere Sinne sind halt einmal elastisch und es dauert halt einfach, und was wir eigentlich die ganze Zeit immer vergessen, man kommt nicht alles ganz sofort wo an. Das heißt, wenn ich jetzt stundenlang im Flieger sitze oder stundenlang in einem träumenden Bus sitze, dann brauche ich einfach auch Zeit, bis ich sozusagen wieder so eine sensible Feinfühligkeit kriege, um überhaupt den Raum richtig wahrnehmen zu können. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der mit Zeit irrsinnig viel zu tun hat. Das heißt, man kann nicht wirklich in einen Raum gehen, wenn Sie jetzt total geschult sind, dann können Sie nicht aus dem Bus rausspringen, schnell in die Kabine einrennen und denken, bah, eigentlich klingt das alles super oder so. Das spürt es irgendwie nicht. Weil sie einfach als Mensch einfach von ihren Sensoren einfach eine gewisse Zeit brauchen, sich auf einen Raum einstellen zu können. Wie man so schon sagt, den Raum gespüren. Weil sie gespüren ihn nämlich wirklich. Sie haben ihn im wahrsten Sinne des Wortes, sie gespüren ihn auf der Haut, sie gespüren ihn am Körper. Nur nehmen wir uns einfach, weil wir das nicht mehr gewohnt sind und nicht üben, und es für uns auch im Moment überhaupt keine Bedingungen mehr gibt, wo dieses Ort für unser tägliches Überleben notwendig ist, achten wir auch auf diese Dinge nicht. Aber gleichzeitig denke ich mal alleine an die Anzahl der Menschen, die da sind, denke ich mal, sind wir an einem Punkt gekommen, wo das wieder interessant für uns wird. Und das ist in der Architektur in unglaublich vielen Dingen interessant. Was auch sicher zum Thema dazugehört, wird, glaube ich, auch mir jeder bestätigen, der sich dafür interessiert. Es ist eine total interdisziplinäre Geschichte. Es lässt sich nicht von einer Seite sozusagen aus aufrollen. Habe ich mich verloren?
Nein, da hinten gibt es eine Frage.
Guten Abend, ich möchte eher eine Feststellung machen. Dieser Raum ist zwar sehr schön und ansprechend und Holz und ein altes Haus und sensibel renoviert, aber er ist ja akustisch sehr problematisch dadurch, dass ganz viele Klangkörper sich in diesem Raum befinden. Diese hohlen, stapelbaren Hocker, der Holzboden, der knarzt, eine Tür, die sofort einen Klang erzeugt. Ich möchte feststellen, dass wir sehr diszipliniert sind und uns in diesen Raum jetzt schon eingefühlt haben. Niemand scharrt oder ruckelt mit dem Sessel, sonst könnten wir Sie beide gar nicht verstehen und uns auch nicht. Und die Kühltruhe fährt natürlich zwischen rein. Erinnert mich an ein Erlebnis in Salzburg in einer Wohnung oberhalb vom Zentralkino in Salzburg in der Linzergasse. Wir sitzen in der Küche und plötzlich verändert sich was. Und wir haben gesagt, was war das jetzt? Es war was gänzlich anderes. Und dann sind wir nach minutenlangem Überlegen drauf gekommen, dass sich die Lüftung des Kinos ausgeschaltet hat oder ausgeschaltet wurde. Und der permanente Brummton, der über Stunden zu hören oder zu spüren war, weg war. Das war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich wünsche uns einen schönen Abend.
Danke. Dass man es eigentlich erst hört, wenn es weg ist. Also dass man es erst wahrnimmt, wenn es weg ist. Dieses Brummen oder Rauschen, dass das die ganze Zeit da ist.
Ja, da gibt es sicher einige Erklärungen dafür, so wie es höchstwahrscheinlich man es extrem schnell merkt, wenn jemand den Fuß doch wieder runter tut von seinem eigenen Fuß, weil niemand draufsteckt. Nein, aber vielleicht noch ganz kurz nur zu zwei Beispielen im Sinne dieser Resonanzinstallationen. Wir haben heute auf der, das klingt so großspurig, auf der Welt, ja, vier permanente Installationen laufen, wo eigentlich keine irgendwie als das gedacht war. Es hat nie als das angefangen, das war immer sozusagen eine Einladung vom Festival, das aber so viel konkrete Veränderung dann geschaffen hat, dass das heute so weit gegangen ist, dass wir eigentlich gerade in letzter Zeit jetzt da in Kontakt gekommen sind mit den letzten Entwicklungen oder mit den Menschen, die sozusagen in der Neurologie sich total damit beschäftigen, was macht eigentlich unser Kopf und unser Hirn und so weiter mit Klang. Und so, um was eigentlich geht es, dass wir sind eine, die längste, die wir haben, die älteste Dauerinstallation von uns steht in Massmoca, das ist Museum of Contemporary Art in Massachusetts. Und das ist ein ganz, der Ort heißt North Adams. Das ist ein typischer kleiner Industrieort, das war Elektronikfabrik, die so zur Zeit von, ich glaube, Texas Instruments, Taschenrechnerzeit, heute hat keiner mehr einen Taschenrechner, also können Sie sich vorstellen, warum es diese Fabrik nicht mehr gibt. Das heißt, die Fabrik, die Gebäude gibt es schon noch, aber die sind halt irgendwann alle in die 80er Jahre einmal pleite gegangen. Und man hat jetzt aus diesem riesigen Fabriksgelände hat man ein ganz tolles Museum gebaut, wo man auch diese großen Flächen von Hallen und so weiter nützt. Jetzt ist sozusagen, wie das aber so alte Industriestädte war, das heißt, man hat da die Industrie und gleich daneben ist die kleine Stadt. Das hat sich dann in die 60er Jahre insofern noch verändert, dass man jetzt zwischen Industrie und Stadt hat man einen riesengroßen vierspurigen Highway durchgebaut, weil das ist ja gleichzeitig das Erholungsgebiet der New Yorker, das Berkshire nennen sie das, wo fast jede, so wie früher, jede österreichische Familie im Salzkammergut oder in Ischl oder irgendwo eine Ferienwohnung gehabt hat, so haben halt Leute dort Wohnungen und man ist im Sommer dort. Und jetzt ist aber dadurch, dass sie das ist, wenn Sie sich vorstellen, es hat ungefähr die Dimension, wenn Sie die Autobahnbrücke in Linz nehmen und jetzt keine Donau vorstellen, sondern da stellen Sie einfach eine Betonfläche vor und zwischen, auf der einen Seite dieser Autobahnbrücke ist jetzt sozusagen die kleine Stadt und auf der anderen ist dieses riesengroße Museum. Und das war ein total toter städtischer Raum. Und die Idee von uns war jetzt damals die, dass wir sozusagen auf dieser Brücke zwei Resonanzrohre anbringen, die in einer bestimmten Art und Weise gestimmt sind und unter der Brücke mit zwei Würfellautsprecher einfach diesen transformierten Klang wieder abspielen. Und das hat auf jeden Fall zur Folge gehabt, dass dieser Ort heute ein öffentlicher Ort in der Stadt ist. Das heißt, das ist heute der Treffpunkt für Kids, für Mütter, für wen immer. Das heißt, wann immer sie da hinkommen, sind heute dort Leute unter dieser Brücke. Und natürlich haben wir dann auch versucht, drauf zu kommen, was passiert da und warum ist das so. Das ist ja nicht nur so, weil wir da so einen schönen Traum gemacht haben, das wie so ein Didgeridoo-artiger Sound klingt, sondern da müsste ja irgendwie einen tieferen Grund oder was noch dazu geben. Und das, wo uns jetzt sozusagen die Kollegen aus der Neurologie da jetzt in letzter Zeit immer mehr Indizien dafür liefern, ist einfach das, dass sie immer mehr herausstellt, dass wir sozusagen in dem Moment, wo in einem Klang, den sie ausgesetzt sind oder in dem sie sind, sozusagen irgendein Ort von Ordnung, von Periodizität drinnen vorkommt, wird das in einem anderen Teil vom Gehirn verarbeitet oder in andere Ort von Gruppen verarbeitet, wie wenn sie jetzt reinen und sagen, jetzt in einem reinen Umweltgeräusch, Autobremse, akzelerierendes, beschleunigendes Auto oder was auch immer, in so einem Ort verlieren sein. Und das hat natürlich unglaublich viel mit unserer Geschichte zu tun. Ich meine, wir haben hunderttausende Jahre überlebt, dass unser Ohr fähig war, so ein kleines Geräusch genau zu sagen, das ist da. Das heißt, das hat uns einfach geholfen, nicht im Wald vom Löwen oder vom Tier gefressen zu werden. Dass wir das Knacken ganz genau orten haben können, dass wir ganz genau gewusst haben, was passiert da und wir uns sozusagen auf das Thema vertrauen konnten, was wir da hören. Und jetzt ist natürlich so, dass aber alle diese Geräusche, die wir heute im Straßenverkehr oder in unserem täglichen Leben haben, eigentlich Klangstrukturen haben, die sind noch sehr mit dieser Art von Klangfamilie verbunden. Das heißt, unterbewusst sind wir irrsinnig oft sehr, sehr sozusagen in so einen Achtungszustand geschalten. Das heißt, wir haben eigentlich im täglichen Straßenverkehr irrsinnig oft die Situation, der Pilot im Extremfall hat, das heißt, irgendein Problem taucht im Flugzeug auf, das Adrenalin schießt ihm im Körper, nur er hat keinen Platz, wo er hinlaufen kann. Das Adrenalin ist aber dafür gebaut, dass er wohin schaut, dass er was Großartiges heben kann oder dass er einfach irgendwas manuell machen kann. Sondern der muss, Piloten werden dafür trainiert, dass jeder für seinen Ort Wege finden, wie sie mit dem Adrenalin umgehen, ohne dass es einem sozusagen zu sehr schadet. Und jetzt ist bei uns ist es einfach so, dass in dem Moment, wo sie jetzt ein bisschen angeschlagen sind, ein bisschen krank sind oder sonst was oder älter sind oder überhaupt irgendeine Art ein psychisches Problem haben, ist diese Art zur Belastung. Das heißt, dass sie einfach die ganze Zeit solchen Klängen ausgesetzt sind, die für sie im Prinzip keinen Sinn machen, die unterbewusst ihnen immer sozusagen Achtung sagen, das ist anstrengend. Das ist einfach, das ist nicht angenehm, man wird sich dort auch nie wirklich wohlfühlen. Und in dem Moment, wo man jetzt aber sozusagen in solche Klangstrukturen auf einmal Ordnung reinbringt, auf einmal irgendeine Periodizität, eine Art Verstimmung reinbringt, wird das Ganze sozusagen, jetzt sehr naiv gesagt, in einem anderen Teil beobachtbar und damit sozusagen auch anders verdrängbar. Das heißt, ich verdränge das jetzt nicht, wenn ich es nicht hören will, nicht auf einer Ebene, die jetzt sozusagen Richtung, ja, zu Unterbewusstsein sagt man die ganze Zeit, es passiert was, aber es passiert eh nichts, sondern es ist eher, es kommt eher der Moment wieder zu tragen, dass ich vielleicht sogar dazu verleitet werde, auf einmal auf diese kleinen Dinge, die jetzt trotzdem noch passieren, vielleicht in die reinzuhören, auf einmal vielleicht eine Musikalität eines Ortes irgendwie zu beobachten, auf einmal mich vielleicht sogar darauf zu freuen. Ich weiß nicht, ob da früher mal lange Zeit oder drüben in dieser Pfarrgassen Zeit lang einmal gewohnt habe. Und wenn man sich da in dieser Altstadt da zum Beispiel rumbewegt hat früher, da hat es immer so bestimmte Zeiten gegeben, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, da ist immer dieser Scheringer Milchwagen in der Früh gekommen, der hat dann diese Flaschen da irgendwie aneinander geschlagen. Das war aber an manchen Stellen, war das wenn man nicht wirklich aufstehen musste, was ich ja nicht musste, sage ich jetzt mal, war das irgendwie lustig oder man hat schon gewusst, aha, jetzt muss sieben schon sein, wer das ist und so weiter. Das heißt, man hat irgendwo in der Richtung Lust gehabt mit diesen täglichen Klangstrukturen mitzuleben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das heute, vielleicht gerade in Linz jetzt wieder nicht, aber so im Normalen kommt es im städtischen Leben eigentlich nicht mehr vor, dass wir wirklich sozusagen rein vom Klingenden wirklich viel Information beziehen. Oder dass das Teil, dass es einfach Klänge, Orientierungslaute, was auch immer gibt, die, mit denen wir was identifizieren oder die uns einfach was erzählen über unsere Umgebung. Sondern da ist halt das und da will ich hin oder so. Das heißt, wir schließen uns da komplett aus. Und am extremsten habe ich das eigentlich erlebt bei einer Arbeit in New York, die wir gemacht haben. Wir haben die Möglichkeit gekriegt, im World Financial Center, das ist dort, wo diese Twin Towers gestanden sind, aber gegenüber dem am Hafen, sozusagen am Wasser. Man schaut auf New Jersey rüber. Es gibt dort eigentlich kein Auto und trotzdem ist das akustisch dort der absolute Wahnsinn. Und zwar der absolute Wahnsinn entsteht dadurch, wenn Sie es vielleicht einmal auf dem Bild dann auf dieser Webseite, können Sie das gerne anschauen, was es da gibt, dann werden Sie draufkommen, dass diese großen ganzen Wolkenkratzer aus architektonisch sicher interessanten Gründen nicht irgendwie parallel oder sonst was stehen, sondern die stehen alle so verschoben zueinander. Das heißt, wenn Sie dort stehen und Sie hören einen Hubschrauber, dann hören Sie ihn zuerst von da, auf einmal hören Sie ihn von da, dann haben Sie das Gefühl, er ist hinter Ihnen und dann können Sie ganz am Schluss können Sie zuschauen, wie er vor Ihnen wegfliegt. Ja? Das hat zum Beispiel dort die Folge, dass wenn dort Schulklassen auf Besuch kommen, dann gibt es dort eine Auflage, dass die Kinder einfach, die zum Beispiel, es kommen ja öfter, es gibt ja Blinde oder Behinderte dabei, die müssen dann dort wirklich an der Hand geführt werden, weil die haben einfach keine Chance, dass sie sich dort irgendwie akustisch orientieren können. Die nächste Geschichte ist einfach das, dass das, zum Beispiel die Boote in New York, gibt es ja diesen wunderbaren Spruch, Zeit ist Geld und so, es muss alles so schnell gehen. Das heißt, diese Boote, die zwischen New Jersey und New York verkehren, die legen nicht an, damit die Menschen aussteigen können, sondern die fahren mit laufendem Motor gegen die Kaimauer, schalten den Motor nur auf, dass sie sozusagen den Druck gegen die Wand haben, die Menschen hüpfen raus aus den Booten, die anderen Menschen hüpfen wieder rein und dann brausen sie wieder rüber. Das heißt, man hat wirklich meist vor diesen extremen, tiefen Tönen in der Luft und vor allem ist man die ganze Zeit irgendwie konfrontiert. Und gleichzeitig, wenn Sie das am Netz oder was anschauen, sehen Sie, dass da große Wohnblocks rundherum stehen, da leben irgendwie sicher 2.000, 3.000 Wohneinheiten sind und sicher, ich würde sagen, hochpreisige Wohnungen. Und wir haben dann Leute gehabt, die mit uns dort gearbeitet haben für diese Künstlerorganisation Creative Time, die das mit uns gemacht hat, die uns auch geholfen haben, gewisse Informationen zu besorgen. Und wir haben dann die Menschen dort gefragt, die dort leben, wie viele Flugbewegungen, glauben sie, sind da am Tag? Und die Leute von dort, die waren mir dann so Sachen gesagt, naja, so am Nachmittag werden das schon so 60, 70 Hubschrauber sein. In Wirklichkeit war das dann statistisch, waren es ungefähr 400 zwischen 1 Uhr Mittag und 6 Uhr abends. Aber das, was uns eigentlich wirklich total zum Nachdenken gebracht hat oder schockiert war, war das, dass wir haben diese Installation Blue Moon genannt, das heißt, wir haben an dem Hafen drei Resonanzrohre aufgehängt und im amerikanischen Sprachgebrauch gibt es die Geschichte, dass wenn in einem Kalendermonat zwei Vollmonde fallen, dann nennt man das Blue Moon. Und das ist einfach in dieser Periode passiert und deswegen haben wir pragmatisch die Installation so genannt. Und die Geschichte war jetzt so, dass wir haben wollten, dass eigentlich die Installation von den Gezeiten gesteuert wird. Das heißt, es sind drei Resonanzrohre an dieser Hafenmauer gehängt, wir haben eine Elektronik gebaut, Freunde von uns haben uns geholfen, wie man das übertragen kann auf ein Schaltsystem und haben eigentlich sozusagen am bestimmten, immer einen Klangwechsel gehabt zu bestimmten Thresholds. Das heißt, es gibt sozusagen zur Ebbe hat es einen bestimmten Klang gegeben, so Mid-Tide, das heißt, so Durchschnitt hat es einen bestimmten Klang gegeben, zu Tide einfach. Und jetzt war aber dann das Schockierende, dass einfach, wir haben da, dort ist also ein Buch aufgelegt worden, wo die Menschen Notizen reinschreiben können und so weiter. Und sie haben dort am Tag ca. zwischen 5.000 und 10.000 Besucher, die halt diesen Platz dort irgendwie bevölkern. Und die einzigen, die sich für diese Installation natürlich auf Länge interessieren, sind die Leute, die dort wohnen. Und eine der immer wiederkehrenden Meldungen, die unsere Menschen dann persönlich gesagt haben, war das, dass dort Leute viele Jahre schon gewohnt haben, ohne dass sie mitgekriegt haben, dass es Gezeiten gibt. Und das muss man sich, das denkt man sich im Moment, ja, wie gibt es das? Wie ist es das möglich, dass da wer wohnt und kriegt das nicht mit? Erstens einmal kriegt das deswegen nicht mit, weil es ist genau dort, wo der Hudson in den Atlantik fließt und man natürlich langläufig einmal von der Schule her weiß, dass ein Fluss keine Gezeiten hat. Aber es ist kein Thema beim Fluss. Natürlich hat der Fluss auch Gezeiten, aber das wird man nicht als für einen Fluss zurechnen. Und die zweite Geschichte ist das, dass sie einfach dort lauter Menschen sehen auf diesem Platz, der telefoniert dort oder trifft so schnell mit jemandem, das heißt, man erledigt was, aber sie sehen einfach niemanden, der einfach auf diesem Platz einfach einmal nur sitzt und schaut. Ja? Weil es einfach extrem anstrengend ist. Und von daher kommt es gar nicht zu dem Punkt, dass man einfach sowas ganz Fundamentales, wie das einfach dieser Ort Gezeiten hat, überhaupt bemerkt. Ja? Und Menschen haben sich, das war sozusagen das, für was sie sich am meisten bedankt haben, dass sie durch die Installation draufgekommen sind, dass es da Gezeiten gibt.
Gibt es noch Fragen von Ihnen? Hier vorne? Noch da hinten? Also vielleicht sammeln wir noch mal kurz und machen so eine Runde an Fragen. Gibt es eins da hinten noch eine? Gibt es sonst noch jemanden, der eine Frage hat? Da ist noch jemand, also da hinten ist einer und da die drei.
Wenn ich Sie richtig, also mein Eindruck, wenn ich Ihre Ausführungen verfolge, ist der, dass Ihre Auseinandersetzung mit Tönen eine ist, die ja auch zum Innehalten anregt. Ich habe den Eindruck, dass es eigentlich in der breiten Masse eher so ist, dass es ja ununterbrochen beschallt wird. Also ich habe viel mit Jugendlichen zu tun, da ist ja ununterbrochen Ton da. Also man hat die Ohren gestöpselt, und das ist so laut, dass man das Danebenstehende noch mitkriegt. Ich weiß nicht, wo das hinführen kann. Ich würde, glaube ich, verrückt werden, wenn ich das machen müsste oder aushalten müsste. Sie bringen die Beispiele von dem Lärm in der Stadt und dem ständigen Lärm. Ich frage mich, ist das jetzt inzwischen Kunst, dass man einmal überhaupt hört? Kleine Klänge oder?
Na, ich glaube, dass natürlich wie in vielen anderen Dingen, ich meine, lass uns mal ein anderes Beispiel sagen, das wir vielleicht alle kennen aus dem Visuellen. Ich meine, jeder von uns hat sich ja durch Kunst oder durch Fotografie zum Beispiel mal überhaupt erst durch Highspeed-Kameras oder was überhaupt einmal gesehen, wie so ein Wassertropfen fällt. Und wenn Sie das dann einmal gesehen haben, dann tragen Sie dieses Bild mit sich, dann ist das Teil vom Wasser. Und ich glaube natürlich, dass die ist jetzt mein Ansatz für Kunst. Ja. Ich glaube natürlich, dass die Kunst eigentlich immer sozusagen in ihre Geschichten Dingen adressiert, die im besten Fall dann von der Wissenschaft mit fundierten Theorien dann aufgegriffen werden. Ja? Und es ist natürlich so, wenn Sie sich zum Beispiel die Geschichte des Raumhörens anschauen im letzten Jahrhundert, dann sind natürlich da der ganz, ganz große Impulse, sind natürlich da aus der Kunst gekommen. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Begriff Musik konkreter, wenn er das was sagt, ich meine Musik konkret, Pierre Schäfer, war als junger Mensch, Musiker, Umfeld, Boulez und so weiter, hat bei Radio France, bei der gerade gegründeten Radio France gearbeitet, hat irgendwie mit Tonbänder experimentiert, oder man hat einfach nur, alleine wenn Sie nur mal sozusagen jetzt überlegen, wie kann ich ein Echo machen oder sonst was, und ist einfach auf bestimmte Dinge draufgekommen. Das heißt, der ist einfach draufgekommen, dass in dem Moment, wo ich zum Beispiel jetzt ein Tonband schleife nehme, und auf den Schleifen ist zum Beispiel ein kleiner Knackser drauf, und das spürt es jetzt wiederholt ab in einer Loop ab, dann verändert das die Bedeutung. Dann ist das auf einmal nicht nur mehr ein kleiner Klackser, sondern es kann auf einmal ein Rhythmus werden. Das heißt, er ist auf einmal draufgekommen, und dass es sowas gibt wie ein Klangobjekt, das kann jetzt der Loop sein, das kann irgendein kleiner Rhythmus sein, in dem Moment, wo ich den jetzt sozusagen benutze und den allein zum Beispiel nur wiederhole, verändert er komplett die Bedeutung. Zweite Beispiel war einfach das, was Sie damals, das berühmte Cut Bell haben Sie das genannt, das heißt, wenn Sie jetzt einen Glockenklang aufnehmen und Sie nehmen jetzt diesen Anschlag weg, das Bing, Sie nehmen dieses Bing weg und nehmen nur diesen Nachklang und ich spüre das vor und sage, na, ist doch eine schöne Flöten, müssen Sie schon sehr genau hören und sagen, das ist keine Flöten. Das heißt, dass anscheinend in dem Moment, wo ich jetzt Klänge nehme und sie jetzt erlöse von der Bedingung, Ereignis, Sehen, Klang, das heißt, das ist auf einmal nur her, entsteht auf einmal ganz was Nächstes. Und die sind nicht von ungefähr, haben die dann das Modell genommen, das sozusagen von der pythagoreischen Schule her bekannt ist. Ich weiß nicht, ob ich jemals gehört habe von diesem akusmatischen. Das heißt, Pythagoras und dieser war ja sehr sektenhaft damals angeblich. Die haben ja diese Geschichte gehabt, man hat ja angeblich, wenn man Schüler von Pythagoras werden wollte, musste man ja sozusagen 2-3 Jahre vor einem Vorhang sitzen. Das heißt, man durfte den Meister nicht sehen beim Sprechen. Weil er der Meinung war, dass das Sehen einfach ablenkt von dem, was er sagt. Und er eigentlich haben wollte, dass sozusagen die Schüler total auf das Wort und auf das, was er vortragt, sich konzentrieren und nicht auf das, was er tut oder was er gerade kratzt oder sonst was. Und das nennt man Akusmatik. Dieser Begriff kommt von da und so ist dann auch sozusagen die Schule, die aus dieser Musik konkret entstanden ist. Das heißt, dass man einfach mit Realitätsklängen, mit aufgenommenen Klängen, die man jetzt komplett befreit vom Ereignis, wo sie entstehen, einfach sozusagen nur über Lautsprecher abspielt, was diese Franzosen dann Akkusmonium nennen, einfach sozusagen diesen neuen Wahrnehmungsschritt. Das heißt, wo nämlich dann auch dieser komische Schritt passiert, dass was zuerst der Geräusch ist, auf einmal wird es interessant, wird es zum Klang und wieder in weiterer Entwicklung wird es zur Musik. Und das war natürlich was, was eigentlich erst so bestimmte Künstler klar geworden ist. Auf der anderen Seite hat es einen anderen Künstler gegeben, in die 70er Jahre, der immer noch lebt, Murray Schäfer. Das kommt alles in dieser Zeit, wo eigentlich weltweit diese ganzen ökologischen Bewegungen losgingen. In Europa war damals gerade Club of Rome und diese ganzen Geschichten, die einfach sozusagen von einer Sound Ecology ausgingen, die auf einmal sagen, okay, unsere Städte, das ist nicht nur mehr nur lustig, wir haben keine Idee mehr über Landschaft, wir schicken doch alles einen Zug durch, dauernd ist ein Flugzeug in der Luft, lass uns einmal drüber nachdenken, wie schaut das Ganze aus, und die haben diesen Begriff sozusagen Soundscape gegründet. Das heißt, die haben einfach, Mora Schäfer und seine Leute haben sich sozusagen zum ersten Mal versucht, sozusagen Landschaft oder unseren Umgebungsraum einmal sprachlich zu fassen, weil unser Problem, das haben wir ja heute da genauso, ist ja das, dass wir zu diesen ganzen Dingen keine wirkliche Sprache haben. Und da liegt ja unter anderem ein ganz sicher ein großer Ansatz für dieser Hörstadt, einfach da einmal als Ausgangspunkt sozusagen eine Stadt einmal das Thema so zu, ich meine, zu übersetzen, bitte sag halt, wenn es nicht stimmt. Das heißt, einfach das so zum Thema zu machen, dass überhaupt einmal Sprache dafür entsteht. Das, was wir jetzt miteinander versuchen zum Beispiel, einfach dem näher zu kommen. Und jetzt ist nur das Problem das, dass halt das, was der Pierre Schäfer gemacht hat mit der Musik konkret, mit diesem Soundobjekt, was jetzt das sozusagen, diese Geschichte ganz pragmatisch, das ist jetzt der Klang und was passiert so ist aus diesem Klang, sozusagen ganz im Mikroskopischen, der andere das ganz weit sieht, alles rund um und irgendwo stehen wir da dazwischen und wissen nicht wohin. Und das ist sicher auch ein Grund, warum wir da nicht wirklich sehr viel weitergekommen sind. Da hat sich jetzt in den letzten Jahren von anderen Musikwissenschaftlern, Architekten, Philosophen, Psychologen, was immer, haben sich da jetzt neue Richtungen ergeben, die jetzt draufgekommen sind, was total wichtig für uns ist. Auch wieder als Anlass für der Kunst, zum Beispiel für eine Arbeit von Max Neuhaus, der gestorben ist. Eine seiner wichtigsten und größten Arbeiten war einfach die, dass er in einem großen städtischen Bereich lauter kleine Radiosender erbaut hat. Und wenn man jetzt in einer bestimmten Frequenz so durchgefahren ist, hat man sich eigentlich selber bestimmen können, wo man was hört. Das heißt, es ist diese Beziehung aufgebrochen worden von, es wird mir vorgesetzt, was ich kriege. Das heißt, diese wirkliche Verräumlichung und auch diese Selbstgeschichte im Sinne von einer Klanginstallation, wie lange halte ich mich wo auf, was höre ich dort und so weiter, und wie spielt was zusammen. Und diese Leute, wie zum Beispiel heute, da gibt es ein Institut in Grenoble, die Cresson-Leute oder so, die versuchen sich jetzt zum Beispiel damit zu beschäftigen, so wie es wir in Berlin auf der Uni versuchen, mit auditiver Architektur oder so, einfach uns selber jetzt wieder sehr, sehr in das Spiel reinzuholen, klar zu machen, dass alles das, was wir hören, alles, was wir hören, sozusagen sowas wie ein Sonic Commons ist, das heißt, da gehören wir alle dazu und wir sind Teil der Geschichte. Und was eigentlich noch das Wichtigere daran ist, ist das, dass sowohl das Sonor als Object Sonor oder Soundscape ist eine relativ statische Geschichte, wo ich da sitze und jetzt da auf dieses Klangobjekt hinschaue oder da dieses Modell der Landschaft habe. Und die versuchen jetzt das Ganze über eine Effektsprache zu erklären. Das heißt, wenn Sie dann zum Beispiel einen Doppler-Effekt anschauen, Effekt ist eigentlich immer eine Geschichte, wo eigentlich Einzelzustände in einer Kombination ganz was anderes passiert und ganz was anderes ergibt. Das heißt, beim Doppeleffekt ist so, eine Lautquelle, sprich Auto, bewegt sie, der Zuhörer steht still, das heißt, das eine ist still, und durch diese Bewegung und durch das Phänomen, dass Schall so und so eine Geschwindigkeit hat, entsteht einfach diese Geschichte, dass der Ton anschwillt, höher wird und im Vorbeifahren wieder tiefer wird. Doppeleffekt. Oder ein anderer Effekt ist meinetwegen Cut-Off, sagt man, wenn jetzt zum Beispiel von der Elektronik, von der Musik her, hat auch sehr viel mit elektronischer Musik zu tun, dass man heute den Effekten denkt, wenn man das von daher kennt. Ja. Das heißt, die können auf einem Mischpult zum Beispiel die ganzen Höhenwecker tun oder die Höhen dazu tun. So was nennt man Cut-Off. Wenn Sie heute vor einer Straße stehen, in einer Gasse hier stehen und da draußen von einem Motorrad vorbei, dann werden Sie das Motorrad kurzfristig sozusagen brummen, brausen hören. Genau in dem Moment, wo Sie es sehen, werden Sie auch die Höhen davon hören und in dem Moment, wo es wieder an Ihnen vorbei ist, wird es wieder in diesen anderen Klang übergehen. Das heißt, da habe ich so einen Cut-Off-Effekt. Das heißt, dass man einfach beginnt, die Dinge ja einfach in so dynamische Formen, Begriffe sie zu erklären.
Ich würde jetzt gerne noch die zwei Fragen zusammenfassen, also mit denen auch enden, dann gerne noch die Antwort, und der Sam wird auch sicher danach noch ein bisschen da bleiben, es kann auch irgendwie mehr informeller werden, aber so damit die zwei noch zu Wort kommen, würde ich gerne die zwei Fragen zusammenfassen, das was ich hintereinander hört und du vielleicht auf beide antwortest.
Ja, eine Frage von mir ist, das kennt man zum Beispiel, der Straßenbahn so ein Resonanzohrwaschel anhängen und dann den Schall von der Straße mitsamt dem Doppler-Effekt in die Straßenbahn hineinleiten, um von lästigen Handy-Telefonierern nicht mehr kakophoniert zu werden. Das wäre zum Beispiel, ich habe schon mit den Linzer Verkehrsbetrieben gesprochen, ob es möglich wäre, die Straßenbahn elektromagnetisch abzuschalten, damit man keine Handy-Telefonierer mehr hat. Die haben gesagt, das ist zu teuer. Aber vielleicht wäre es im Rahmen von Linz 09 möglich, so eine Installation zu machen. Und die zweite Frage, was ich habe, aber kennen Sie eine Adresse im Netz, wo man diese Riemannsche Zeta-Funktion anhören kann? Ich habe schon im Internet gesucht, aber ich habe nichts gefunden.
Ja, diese Sachen sind auch...
Kommt nur...
Okay. Ich glaube, das war... Achso. Da vorne war noch eine Frage. Hier vorne? Hier?
Ich glaube, Sie haben noch eine.
Genau, Sie haben noch eine. Ne? Okay. Vielleicht können wir die noch dazu nehmen und dann... Okay.
Ich bin ganz verwirrt von der Flut, vor allem der Informationen, die...
Entschuldigung.
Ich bin eben auch überwiegend mit dem Wegfiltern beschäftigt, ja. Und
ja,
sie auf Gänge zuzubewegen, wahrzunehmen. Aber das ist ja auch immer ein Abschotten. Man sitzt in seinem Wohnzimmer, wo man seine Klangquelle geschaffen hat, mit den Möglichkeiten von Teppich und Vorhängen und mit elektronischen Geräten. Aber der Zwang ortsmäßig bewegt man sie immer beim eigentlich Weghören. Und Sie haben sicher große Erfahrung, in welcher Richtung Sie das bewegt. Und ich frage mich eben, warum gibt es zum Beispiel für Schulklassen nicht Ohren zum Beispiel, die man aufsetzt und die bewegen sich in der Richtung nach vorne und Nebengeräusche, also der Nebensitzende, oder warum fließt das nicht mehr in die Architektur ein, wie zum Beispiel beim Ars Electronica hat man sich sicher sehr intensiv beschäftigt, welche Farbe sollte das haben, wie sollte das ausschauen, und wenn man rausgeht, trifft einem aber wegen dieser Straßenakustik der Schlauch. Also man beschäftigt sich eigentlich mit in der Architektur, mit dem Innenraum, die Innenarchitektur, aber die Architektur nach außen, da merkt man überhaupt nicht, dass da nur irgendetwas einfließt. Weil es gibt von den Materialien, was Sie haben ja immer erzählt, dass man das sehr wohl wahrnimmt an der Architektur. Das heißt, warum gibt es nicht Gebäude mit irgendwelchen Kunststoffstöpseln drauf, die zum Beispiel Straßengeräusche wegnehmen? Oder wie zum Beispiel beschreibt, Hauptbahnhof.
Ja.
Ich arbeite im Hauserhof.
Ja.
Das ist entsetzlich. Ja. Man kann, wenn man das Fenster öffnet, also es hat sich eigentlich in die Richtung bewegt, sie eigentlich für mich ersichtlich überhaupt nicht.
Ja, ich denke mal, wir hier sind sozusagen ein Beweis, oder Sie selbst sind irgendwie ein Beweis dafür, dass sie was bewegt. Ich glaube, man muss das wirklich so simpel sehen. Jeder von uns kennt irgendeinen Weinspezialisten und ich bin auf jeden Fall immer komplett fasziniert, wie das möglich ist. Da macht er so einen kleinen Schluck und sagt, boah, das muss ein Südhorn gewesen sein, ein Schotter oder sonst was. Ja. Und der kennt wirklich 15.000 Sorten auseinander. Ja. Aber das wirklich ist, aber das, Sie müssen sich wirklich vorstellen, wenn Sie eine Schale jetzt einmal wirklich nur als Welle vorstellen, ja, dann haben Sie im Prinzip, dann ist Ihr Ohr eigentlich so genial gebaut, dass man Sie jetzt dann sehr vor sich haben und Sie machen jetzt so eine ganz kleine Nische, gibt so dieses Beispiel, wenn man es mal mitkriegt, und Sie haben da Nussschale drinnen, dann kann diese Nussschale in dieser ganz kleinen Ausbuchtung von 20 cm ganz genau feststellen, wellentheoretisch, wo auf der anderen Seite vom See ein Boot ist. Ungefähr so komplex ist das, wenn Sie auf dem Stau draußen am Hauptplatz sind und Sie sehen irgendjemand, schreien Kali oder irgendwas, ja, und der hört ihn an. Und der weiß, das sind Sie. Das heißt, Sie haben eigentlich ein Ohr, was super feines Instrument ist, nur wir tun es in keinster Weise schulen. Das heißt, wir machen nichts damit, zum Beispiel, ich meine, um das ganz extrem zu sagen, ich bin da Ende der 50er, 60er Jahre in Florian, in dieser Gegend aufgewachsen. Ich habe zum Beispiel als Kind gehört, wann der Bauer länger wegfährt. Einfach deswegen, weil der Bauer hat die Angewohnheit, dass wenn er länger für länger wegfährt, fährt er einmal rund ums Haus. Und wenn er nur kurz wegfährt, dann fährt er einfach weg. Das heißt, man hat sagen können, aha, die machen einen Ausflug. Das hat man nur, sag jetzt einmal, das heißt, ganz banal gesehen, haben alle diese Sachen sozusagen eine Bedeutung gehabt. Das heißt, das, was ja unser Problem ist heute, ist ja das, dass wir sozusagen ganz schwierig im Sinne des täglichen Hörens Verqualitäten sozusagen Bedeutung mit dem, was wir hören, verknüpfen können und sozusagen zu einem Inhalt kommen. Und da muss man jetzt auch noch auf eine kurze Geschichte, wenn ich das vielleicht noch ausführen darf. Die Kanadier haben eigentlich eine ganz geniale Geschichte entwickelt, der Murray Schäfer und die Westerkamp. Die haben diesen Soundrock entwickelt, der einen auf Dauer gesehen extrem zu einem qualitativen Hören bringt. Und so, der fängt ganz simpel an. Das heißt, der fängt damit an, dass sie dann einfach einmal sagen, okay, heute Nachmittag will ich mal wirklich wissen, wie klingt das bei mir da draußen. Und dann fangen sie dann einmal so zum Fragen, dass sie sozusagen von ihnen selbst immer weiter weg bewegen. Das heißt, sie fragen ihnen, sie gehen einfach irgendwo, wo sie gerade gehen wollen, und fragen ihnen, höre ich eigentlich das, dass ich da gehe? Höre ich mein Gewand rascheln? Oder ist da so laut, dass ich da gar nichts davon höre? Das ist eigentlich unsichtbar, bin akustisch. Und dann werden sie mal dann. Das ist einmal die erste Sorge, das ist für sich selber mal der erste Raum. Dann kann ich mich fragen, was gibt es eigentlich alles? Dann kann ich das wie so eine Liste betrachten. Und dann kann ich mir, wenn ich so 2, 3, 4, 5, 6 Mal das gemacht habe, dann kann ich mir einmal fragen, steht das eigentlich in irgendeinem Ort für Zusammenhang? Ist da ein Ort für Rhythmus? Kommen aus den Tunnels die Autos aus, wie so verschlafene Fanfaren oder so? Ich sage jetzt mal, ja. Das heißt, auf einmal, aber es hat wirklich rein damit was zu tun, dass man sich sozusagen selber damit zum Auseinandersetzen anfangen.
Also ich werde mich sensibilisieren
und
das
tut auch. Das
Empfinden vom Straßengleich, das ist ein 10 cm rosa.
Nein, aber schauen Sie, wir haben.
Ich fühle mich so
Wir haben zum Beispiel noch über das heute gesprochen, kurz zu Silvia und die, es macht ein Stadtklang-Design macht keinen Sinn, wenn man es nur rein architektonisch betrachtet. Es hat einfach was mit Klang entsteht durch Bewegung. Klang entsteht durch Aktivität. Und es hat unglaublich viel was zu tun. Zum Beispiel heute denkt man in der Stadtplanung, denkt man dort, wo wirklich interessant über Klang nachgedacht wird, wie zum Beispiel in London gibt es zurzeit gerade so ein Projekt. Da ist eigentlich das wichtigste Instrument, ist die Programmierung. Das heißt, wir haben zum Beispiel, es gibt so eine Studie bei uns in Neukölln, wo man einfach begonnen hat, am Wochenmarkt, wie so eine Karawane durch den Stadtteil wandern zu lassen. Und auf einmal fangen sie andere Dynamiken zu gestalten an. Auf einmal hört sich auch diese Geschichte auf, dass immer an Plätze, wo eigentlich nicht parkt werden soll, parkt wird, wenn man den Dock gar nicht parken kann. Ja? Oder dass einer mit, wissen Sie, was ich meine? Das heißt, es hat so viel zu tun, wie wir uns eigentlich unsere soziale Geschichte organisieren, aber natürlich auch damit, wie sehr wir selber überhaupt ein Bedürfnis für Qualität in die Richtung kriegen. Weil es ist das Gleiche in dem Moment, wo wir einfach alle der Meinung sind, dass das wirklich furchtbar ist, dann wird sich natürlich auch ganz sicher was ändern. Nur es ist einfach bis jetzt, bis zu Aktionen wie Hörstadt oder andere Geschichten, es ist einfach nur wirklich extrem wenig passiert in der Richtung. Und ich sehe das eigentlich als was sehr Positives. Ich habe eher das Gefühl, dass da eine Entwicklung in die Richtung geht.
Vielleicht ist es so gut im Moment unsere letzte Wortmeldung.
Danke, nachdem die Hörstadt so oft schon fehlt und lobend fehlt. Vielen Dank, lieber Sam. Der Hinweis, dass Hörstadt das zentrale Projekt im Musikbereich von 09 ist. Informationen gibt es auf www.hörstadt.at und das ist ganz einfach erklärt, es ist der Versuch, unsere akustische Lebensumgebung zu einem politischen Thema zu machen, wofür es, glaube ich, viele Gründe gibt. Und ich glaube, es ist auch hier der richtige Ort, darauf hinzuweisen, dass deine Arbeit hier und woanders die Inspiration auch für uns war, wofür ich herzlich danke, lieber Sam. Und das letzte Wort von meiner Seite ist, Mary Schäfer ist schon genannt worden, ein alter, verdienstvoller Komponist, Klanggärtner wird im November in Linz zu Gast sein und wird 6500 Nachdrucke seines Buches Anstiftung zum Hören an alle Lehrer, die mit Hören in Oberösterreich zu tun haben, verteilen.
Ich möchte dem Kollegen noch kurz sagen, alles was du in dieser Richtung an Fragen hast, würde mir einfach auf die Fraunhofer-Webseite gehen und dir dann einfach schreiben, dann sagen dir die interessanten Links, oder wenn du mir E-Mail schreibst, kann ich da Links schicken, wo man diese Sachen findet.
Okay, dann liegt es noch an mir, Sie mich herzlich zu bedanken für den heutigen Abend. Vielen Dank, Sam Auing, es war äußerst spannend.